Ralf, möchtest du heute mal das Intro einsprechen?
Oh Gott, wie mache ich das?
Du sagst Hallo beim nodigen Trash Talk, du sagst, dass du der Ralf bist, du sagst, wer du bist, worüber wir reden, und die Leute sollen gefälligst Kapitelmarken benutzen, wenn sie irgendwas überspringen wollen.
Okay, ich werde es versuchen. Wahrscheinlich mache ich ein, zweimal das neu. Soll ich jetzt einfach mal?
Ja, mach ruhig.
Hallo und willkommen beim nerdigen Trash Talk. Ich bin Ralf und wir sprechen heute über Spielleitung, Freund oder Feind. Und wenn euch irgendwas von dem, was wir hier zu erzählen haben, nicht interessiert, dann benutzt einfach die vorhandenen Kapitelmarken.
Sehr schön gemacht. Wunderbar.
Ja, ich bin ganz toll.
Also, starten wir direkt rein. Ich merke, Ralf heult auch rum, dass bei Liebesgeschichten die Liebe am Ende siegt.
Da habe ich immer gesagt, ich möchte euch ja weiter quälen. Ich will ja nicht hier haufenweise Leute tot machen. Das ist einfach.
Du hast es ja als bisher einzige Moderatorin eines Rollenspiel-Podcasts weltweit geschafft, im Playboy abgedruckt zu werden.
Und dann bin ich irgendwie ja auch schon straight auf dem Weg in meine eigene Superschurken-Origin-Story.
Das muss tatsächlich ja du entscheiden, weil du Chef, ich nix.
Das war schon ein Erlebnis. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Aber Hilfe, ist das psychisch anstrengend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea, Ralf und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal die altbekannte Dr. Elea Brandt und, damit wir die Jugend abgreifen, unser neues, frisches Gesicht Ralf Sandfuchs. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, hallo.
Ralf.
Anwesend.
Du hast ja nun schon deine erste Bewährungsprobe im Trash Talk geschafft. Wie geht's dir denn damit? Wobei, eigentlich musst ja du mich fragen, denn wir alle wissen, wie sehr du ja immer mich so als unbedarften Podcaster an die Wand redest. Deswegen, Ralf, wie geht's mir denn eigentlich?
Ach, so schlimm, glaube ich, ist das gar nicht. Nee, also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, aber das muss tatsächlich ja du entscheiden, weil du Chef, ich nix.
Und Dr. Elea Brandt, du Werbeleuchtturm unseres Podcasts, wie geht es dir denn mit deinem nun noch mehr angestiegenen Ruhm? Denn, und dazu kannst du jetzt ausführlich Stellung beziehen, du hast es ja als bisher einzige Moderatorin eines Rollenspiel-Podcasts weltweit geschafft, im Playboy abgedruckt zu werden. Und das hat so viele Wellen geschlagen, dass du gleich noch hinterher eine Anfrage von der Springerpresse bekommen hast. Also erzähl mal, wie sehr ist dir denn dieser Ruhm zu Kopf gestiegen?
Sehr, sehr. Also mir ist gerade schon fast verschreckt das Monokel in den Champagner gefallen. Von daher muss ich mich jetzt gerade erst wieder ein bisschen sammeln, um hier mit dem niederen Fußvolk kommunizieren zu können. Nein, aber es ist wahr, ich bin tatsächlich mit Bild im Playboy. Kein Scheiß. Jetzt kommt das klitzekleine Aber hinten dran. Ich habe da Sachen drauf an. Ist vielleicht auch besser für alle Beteiligten. Aber es ist nämlich so, dass ein lieber Freund von mir, der Hilmar, eine wirklich sehr gute Reportage, muss ich sagen, geschrieben hat über das Eclipse Lab, bei dem wir beide im Herbst waren, also dieses Science-Fiction Lab in Polen. Und das ist tatsächlich, man höre und staune, im Playboy erschienen. Aber es ist ja auch ganz offensichtlich, weil es kauft ja jeder den Playboy wegen der guten Artikel. Deswegen macht es ja auch total Sinn, dass da ein sehr guter Artikel drin abgedruckt ist. Und da ist auch tatsächlich ein Foto dabei, auf dem ich, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, auch zu sehen bin.
Wie cool. Ich muss tatsächlich sagen, dieses Klischee von guten Artikeln im Playboy, das ist tatsächlich wahr. Also ich habe nie den Playboy gekauft, sondern immer das Konkurrenzmagazin, die FHM, als ich so ein pubertärer Jugendlicher war. Was das Gleiche ist, nur ein bisschen in, ich glaube, nicht so renommeehaft wie der Playboy. Aber ich habe bei Freunden ab und zu mal reingelesen und tatsächlich, ja, die Artikel sind tatsächlich gut. Also es ist gar keine Lüge oder Ausrede, die sind wirklich gut. Aber ich meine, sind wir ehrlich, wir sind alle pubertäre Jungs gewesen, wir haben es jetzt nicht gekauft, auch ich die FHM nicht, wegen den guten Artikeln.
Wenn ich jetzt sage, dass mir die Kurzgeschichten immer gefallen haben, dann glaubt mir das auch wieder keiner. Aber tatsächlich habe ich mal einen Riesenstapel Playboys als unsere Firma umgezogen ist, gefunden in einem Schrank. Keiner wollte es gewesen sein, keiner wollte sie gekauft haben. Und dann habe ich mir also diese Playboys mal mitgenommen und habe zu Hause sie mal durchgeblättert. Und tatsächlich habe ich in diesen Playboys das erste Mal etwas von Clive Barker und Neil Gaiman gelesen.
Ach, faszinierend.
Das fand ich also hochgradig faszinierend, dass solche Sachen da in einem solchen Magazin auftauchen.
Ja, sehr spannend.
Und um die Geschichte mal fortzuführen, wie gesagt, du hast ja dann so viel Berühmtheit erlangt, dass die Springerpresse dich angefragt hat. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich vermute tatsächlich, das war zeitlich umgekehrt, aber das hätte jetzt nicht so gut ins Narrativ gepasst. Das war tatsächlich so, dass ich eine Mail bekommen habe von einer Redakteurin der Welt, die einen Artikel schreibt über Gay Romance, nachdem ja jetzt mit Heated Rivalry das so hohe Wellen geschlagen hat, also diese Eishockey-Gay-Romance-Story. Der Witz ist, ich habe tatsächlich überhaupt nur ein Buch geschrieben, in dem tatsächlich irgendwie sowas wie Gay-Romance vorkommt. Und das ist 8 Jahre alt. Insofern war ich tendenziell etwas irritiert ob dieser E-Mail, habe aber dann erfahren, dass das wohl in großem Stil an sehr, sehr, sehr viele AutorInnen rausgegangen ist und hatte dann gar kein schlechtes Gewissen, diese Mail einfach tackendreist zu ignorieren.
Vielleicht hat die tatsächlich gehört, dass ausgerechnet von diesem Buch bald ein Hörbuch erscheinen soll.
Ja, vielleicht hat sie das tatsächlich, keine Ahnung, mit einer Wanze in meinem Wohnzimmer gehört oder so. Ja, man weiß ja nie, der Springerpresse traue ich alles zu.
Deswegen wie immer, Hashtag enteignet Springer. Gehen wir doch direkt zum Ask Me Anything. Und wir haben heute mal wieder ganz viel vor, also lasst uns reinstarten mit nur einer einzigen Frage. Wobei ihr kennt mich, nachher kommt noch eine zweite Frage, aber das wisst ihr jetzt alles noch gar nicht. Damit die HörerInnen gleich noch eine viel stärkere parasoziale Beziehung zu uns aufbauen. Vor allem zum Ralf, weil der ist ja noch frisch. Da müssen sie ja noch ein bisschen jetzt quasi nachholen mit ihrer Liebe. Und ich habe da eine ganz feine Frage mitgebracht, die uns in der Feedback-Umfrage letztes Jahr gestellt wurde. Und die ist jetzt ein bisschen länger und ein bisschen ernsthafter, aber wirklich gut. Weltherrschaft mal ernsthafter diskutiert. Mehr lokal, also ein Land, mehr eine mehrere Länder umfassende Region, direkt ein Kontinent oder wirklich die ganze Welt. Wie würdet ihr das überhaupt erreichen und was wären die ersten 3 Dinge, die ihr umsetzen würdet? Und Elea, jetzt wo du quasi mit deinem Ruhm am nächsten dran bist an der Weltherrschaft, wie sieht's bei dir aus?
Irgendwie mein erster Impuls war jetzt zu sagen, großartig, ja, unsere Welt ist sowieso gerade irgendwie so am Abkacken an allen Ecken und Enden. Da wäre das doch eine gute Gelegenheit, direkt gleich, keine Ahnung, alle Milliardäre abzuschaffen und dann wären wir alle klimaneutral und es gibt keinen Hass und keine Hetze mehr und alle Nazi-Parteien werden verboten. Und dann bin ich so ein bisschen ins Grübeln.
Ja, das wird funktionieren.
Ja, genau, dann bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen und dachte mir so, aber dann bin ich ja im Endeffekt die allen möglichen Leuten weltweit dann irgendwelche Dinge aufdrückt und ihnen sagt, ja, aber das ist das Beste für euch. Also so funktioniert es dann für alle am besten. Und dann bin ich irgendwie ja auch schon straight auf dem Weg in meine eigene Superschurken-Origin-Story und dachte mir, vielleicht lasse ich das doch einfach mit der Weltherrschaft und ja, keine Ahnung, kandidiere für unseren Ortsvorstand bei den Grünen oder so. Das überfordert mich im Moment sowieso schon, der Gedanke. Deswegen ist vielleicht noch ein bisschen Zeit bis zur Weltherrschaft.
So wie du das beschreibst, klingt das so negativ. Ich finde, ich habe da voll die positiven Aspekte tatsächlich gesehen. Und ich strebe natürlich auch erstmal direkt die Weltherrschaft an. Also gehe ich jetzt mal mit meiner Antwort auch von dieser Situation aus. Und da ist natürlich die erste Frage, wie sollte denn so ein Philipp-Staatengebilde aussehen? Denn klar, bei Weltherrschaft denkt man gleich an Absolutismus, aber ich glaube, das würde ich mir vielleicht dann doch nicht zutrauen. Besser fände ich dann schon so ein Konstrukt wie die USA. Okay, das ist vielleicht jetzt kein gutes Beispiel. Also vielleicht sogar so ein Konstrukt wie Deutschland, also relativ unabhängige Einzelbundesstaaten, die aber im Rahmen eines Grundgesetzes agieren müssen. Also beispielsweise, egal wer da jetzt in deinem kleinen Mini-Bundesstaat an der Macht ist, der kann machen, was er will, aber beispielsweise so Bundesnormen, zum Beispiel, dass jedes Geschlecht gleich viel wert ist oder dass die Todesstrafe verboten ist, das übertrumpft dann doch jede Gesetzgebung. Und meine drei Top-Sofortmaßnahmen. Erstens sollte es so etwas wie eine Deckelung auf Reichtum geben. Wie viel genau, darüber kann man dann diskutieren. Meinetwegen können es ruhig 100 Millionen sein, vielleicht sogar 1 Milliarde Euro, auch wenn niemand so viel Reichtum braucht, aber wir sind ja nicht so. Und ich würde das jetzt auch nicht, was drüber ist, als Steuer einfach wegnehmen, da heulen die Finanztypen eh gleich wieder rum, sondern ich würde einfach die Superreichen verpflichten, dass sie alles über eben jene Milliarde in soziale Projekte stecken. Dafür können sie dann aber auch locker den Ruhm einkassieren, damit habe ich dann überhaupt kein Problem. Also ganz konkretes Beispiel, unser Podcast-Baby kam ja ein paar Wochen zu früh, deswegen ging es erstmal auf die Babyüberwachungsstation und die war fast 1 Stunde Fahrzeit weg. Wenn da jetzt also eine Wohltätigkeits-Babyklinik nur 10 Minuten weg wäre, dann wäre mir auch völlig egal, wenn die dann Elon Musk Babyklinik heißen würde.
Also nee, da wird's bei mir aufhören. Also ich tue mein Baby nicht in der Elon Musk Babyklinik.
Nummer 2 wäre, und da sind wir wieder am Anfang bei der Organisation unserer Weltherrschaft, ich würde viele Grenzen der einzelnen Länder neu ziehen. Und das meine ich jetzt nicht wegen irgendwelcher emotionaler Befindlichkeiten, etwa dass MünchnerInnen und SalzburgerInnen vom Vibe her viel besser zusammenpassen als MünchnerInnen und irgendwelche Hinterwäldler aus meiner ostdeutschen Heimat. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Afrika angucken oder Asien, da ist ja der Hauptgrund für viele Kriege, dass die früheren Kolonialmächte einfach willkürlich irgendwelche Grenzen gezogen haben, egal wie die Bevölkerung historisch gewachsen war oder welche Religion sie angehörte. Und ich glaube, wenn man das korrigieren würde, dann gäbe es schon mal einen Grund weniger für irgendwelche Grenzkonflikte oder Bürgerkriege. Und Nummer 3 wäre natürlich verpflichtende Bildung für alle, und zwar mit fest definierten Begrifflichkeiten, quasi einer Definitions-DIN-Norm. Denn ich glaube, immer wenn es Diskussionen gibt, da sind die zu 90% fruchtlos, weil sich weniger um das Problem an sich gestritten wird, sondern vielmehr um die Definition der Begrifflichkeiten. Nur ein Beispiel, das ewige Streitthema, ob es Rassismus gegen Weiße gibt. Ich kenne mindestens 4 Definitionen von Rassismus und wenn sich da jetzt 2 Leute drüber streiten, oder wenn du bei Facebook bist, vermutlich 200 oder 2000, dann reden da immer alle aggressiv aneinander vorbei, anstatt nach Lösungen zu suchen. Also meine Hoffnung ist, wenn jede und jeder in der Schule gelernt hat, was die alleinige Wahrheit ist, dann hat man schon mal eine Diskussionsgrundlage. Und ich meine, alleinige Wahrheit, das hat schon sowas von Absolutismus. Das passt also dann doch irgendwie wieder richtig gut zum Thema Weltherrschaft. Ralf, wie sieht deine Weltherrschaft aus?
Ja, wie sieht meine Weltherrschaft aus? Also definitiv würde ich sie nicht anstreben. Und ich glaube, egal wer da oben an der Spitze sitzt, dem würde ich auch erstmal bekämpfen. Schlicht und ergreifend, weil ich nehme mal deine Punkte auf. Du sagst zum Beispiel, einer deiner ersten Punkte, Reichtum beschränken, egal auf welchen Bereich. So, da bist du natürlich dann irgendwo in einer Ecke unterwegs, die unglaublich populistisch ist. Und die jetzt einfach sozusagen per Order de Mufti von oben herab anzugeben, ja, da muss ich sagen, niemals. Ich bin, weiß Gott, nicht für das, was viele Reiche heute auf der Welt anstellen und so, wie Elea ja auch gesagt hat, ich würde niemals in irgendwas reingehen, was mit Elon zu tun hat. Aber trotzdem, ich sehe das nicht so, dass jetzt eine Person entscheiden sollte, was alle anderen an Geld zu haben erlaubt sind oder was ihnen erlaubt ist und was nicht. Dein Punkt 2 finde ich ehrlich gesagt fast schon absurd, weil hinzugehen und zu sagen, die von Kolonialisten gezogenen Grenzen jetzt nach meinem Willen neu zu ziehen, weil das besser ist, sehe ich wieder als genau das gleiche Problem an, was wir vorher schon hatten. Das heißt, du wirst nichts damit lösen, sondern Probleme nur auf einer ganz anderen Ebene schaffen. Und ja, Bildung für alle, super, bin ich jederzeit dafür. Aber je weiter wir die Grenzen ziehen, desto schwerer wird es auch, einheitliche Begriffe zu schaffen, weil ich glaube, selbst unter uns werden wir, also unter uns dreien, werden wir bestimmte Begriffe nicht einheitlich definieren können, weil wir einfach unterschiedliche Gedankenansätze dazu haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sollte das deutschlandweit machen oder auch vielleicht darüber hinaus, machen wir es jetzt mal weltweit. Ich will also einen Begriff definieren, den AfrikanerInnen genauso betrachten wie irgendwelche Bürger der USA, glaube ich, ist so gut wie unmöglich.
Sorry, aber das halte ich für totalen Quatsch.
Nee.
Ich glaube, du kämpfst so ein wenig mit der Fragestellung. Genauso wie überall gleich definiert ist, dass die Erde sich um die Sonne dreht, kann man doch wohl auch definieren, was Rassismus ist. Und natürlich musst du da kulturelle Prägungen berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, keine Ahnung, wie definiere ich Familie oder so. Aber darum geht es doch am Ende, dass es mindestens einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt.
Nee, ich sag's mal ganz platt. Ich halte eine Weltherrschaft, egal durch wen, eigentlich für fast unmöglich und auch nicht erstrebenswert. Und ich würde sie garantiert nicht annehmen, selbst wenn man sie mir auf dem Tablett servieren würde. Denn egal, was ich entscheide, ich würde ja letztendlich hingehen und einer ganzen Menge Leuten etwas aufzwingen, was ich für richtig halte, vielleicht auch in Bereichen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und das möchte ich nicht.
Ich fühle mich direkt gemobbt, dass du natürlich nur gegen mich schießt und nicht gegen die fast genauso schlimmen oder auch nicht ganz so schlimmen Ideen von der Elea.
Ja, ich muss sagen, bei Elea war ja auch der Grundtenor, man hat immer so Ideen. Ja, hätte ich auch. So mein erster Gedanke war auch, ja, das ist doch klar. Und dann dachte ich so, nee, es ist eigentlich nicht klar. Es ist mir klar. Aber ich sag mal, nur weil ich eine bestimmte, keine Ahnung, politische, religiöse, gesellschaftliche Überzeugung habe, muss die nicht für andere die korrekte sein. Und das sind dadurch dann nicht schlechte Menschen, denen ich meinen Willen aufzwingen muss.
Du bist so gut für die Welt, aber ich werde es alles so am Ende so schneiden, dass du dann am Ende vom Verfassungsschutz beobachtet wirst und nicht wir.
Ja, dann wird man irgendwann einen Film über uns drehen und ich werde deinen Todesstern mit meinen X-Flüglern kaputt schießen. Oder so.
Dann kommen wir mal zur Medienschau und damit wir einen schönen Audience Flow haben, wie man neuerdings sagt, also einen fließenden Übergang zwischen den Themen, da leite ich meine Medienschau nochmal mit einer weiteren kleinen Ask Me Anything Frage ein. Was war denn die letzte Marvel-Serie, die euch wirklich begeistert hat?
Oh, ich fürchte, gab's eine? Jetzt müsste ich tatsächlich sehr tief in mich gehen. Vielleicht hat Ralf eine schnellere Antwort parat.
Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit relativ wenig Marvel geguckt, also weder Filme noch Serien. Ich muss sagen, so das Letzte, was mir so ad hoc einfiele, was mich eigentlich wirklich sehr positiv erwischt hat, war der letzte Spider-Man-Film. Den fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß, dass es noch einige Serien gab, und ich bin tatsächlich bei einigen Marvel-Serien, bin ich sogar ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist jetzt zu doof, da hast du jetzt keine Lust drauf. Das war Echo, hieß die eine, und die andere war die mit Nick Fury, aber da weiß ich nicht mehr, wie sie hieß.
Secret Invasion.
Genau.
Ich würde ja jetzt sagen, dass ich Marvel müde bin, aber tatsächlich bin ich letztes Jahr in jeden der drei Kinofilme gegangen. Und habe, glaube ich, auch jede der Serien halbwegs motiviert geguckt. Also ganz so müde kann ich ja doch gar nicht sein. Aber so richtig, also richtig begeistert hat mich seit dem Netflix Daredevil eigentlich nichts. Auch wenn ich jetzt die Disney-Neuauflage für Disney-Verhältnisse überraschend gut fand.
Die alte Netflix Daredevil-Serie?
Ja, die war fantastisch.
Oh, war die scheiße.
Was?
Sorry.
Raus aus meinem Podcast.
Entschuldige, wenn ich jede Folge 5 Minuten lang zugucke, wie Daredevil irgendwelche kämpferisch Minderbemittelten prügelt, danach habe ich dann eine halbe Stunde gute Handlung Und dann muss ich wieder 10 Minuten zugucken, wie Daredevil irgendwelche kämpferisch Minderbemittelten verprügelt. Ich weiß sowieso, dass er gewinnt. Es ist einigermaßen okay gefilmt, aber es war so langweilig. Ich hatte irgendwie nach der Hälfte der Staffel keine Lust mehr.
Ich merke, Ralf heult auch rum, dass bei Liebesgeschichten die Liebe am Ende siegt.
Nein, überhaupt nicht. Sehr romantischer Mensch, ich liebe Romcoms.
Umgekehrt fand ich aber auch nicht wirklich alles schlecht. Letztes Jahr selbst Ironheart fand ich nicht schlecht. Es war halt einfach nur unfassbar mittelmäßig, aber halt auch nicht dieser komplette Mist, den alle daraus gemacht haben, zumindest so diese typischen Hardcore-Fans in Anführungszeichen. Und hier beginnt meine erste Halbmedienschau, also 2 kurze Medienschauen, die thematisch irgendwie nur dürftig zusammenpassen. Und keine Sorge, das hier wird jetzt keine dritte Ask Me Anything-Frage, sondern nur eine sehr bemühte Einleitung. Wisst ihr denn eventuell noch, wann in eurem Nerd-Freundeskreis das erste Mal deutlich wahrnehmbare Kritik an den Marvel-Filmen aufkam?
Nach Endgame.
Ja, tatsächlich ist bei uns irgendwie so, in meinem Nerd-Freundeskreis war irgendwie so diese Marvel-Mania ohnehin nie so präsent. Deswegen fällt es mir schwer, das zu sagen. Aber ich hatte auch das Gefühl, also auch wenn ich so überlege in den sozialen Medien, das war ja noch Twitter-Ära damals, da habe ich auch das Gefühl gehabt, so nach Endgame flaute es langsam ab. Ich glaube, Wonder Woman haben einige noch ganz okay gefunden. Aber irgendwie, da kam dann, glaube ich, kein richtiger...
Halt!
Das ist DC, das ist die Konkurrenz.
Ah, oh, ups, ja.
Wollte gerade sagen, falsches Universum.
How dare I? Man sieht, dass diese ganze Marvel-Geschichte tatsächlich ziemlich weit an mir vorbeigegangen ist. Ich habe gerade auch nochmal alle Serien durchgescrollt und habe festgestellt, ich habe aber keine gesehen. Außer Loki, wenn man das zählt.
Ja, klar.
Und die war okay. Aber sonst, und auch sogar ganz gut eigentlich. Aber das war auch wirklich die einzige, die ich überhaupt gesehen habe. Deswegen, ja, ich würde sagen, das war so ungefähr zu dem Zeitpunkt.
In meinem Freundeskreis sind die Comic-PuristInnen bei Iron Man 3 so richtig auf die Barrikaden gegangen. Und Achtung, ich spoilere jetzt einen 13 Jahre alten Film. Das lag vor allem an der Rolle des Superterroristen Mandarin, bei dem der große Plot-Twist war, dass er einfach nur ein Schauspieler namens Trevor ist, der so tut, als wäre er eben jener Bösewicht.
War das nicht geil?
Ich fand's auch irgendwie witzig. Und dieser Schauspieler wurde von Sir Ben Kingsley gespielt, also einem echten Hochkaräter. Und ich war durchaus interessiert, den mal wiederzusehen. Und dann war er ganz kurz in Shang-Chi und das war so kurz, dass ich vergessen habe, dass er überhaupt da war. Ich habe übrigens den ganzen Film vergessen, der war echt nicht so gut. Aber na egal, nun, nach langer, langer Zeit, endlich hat er seine eigene Marvel-Serie bekommen. Und die ist ziemlich anders als alle anderen Marvel-Serien und deshalb vielleicht auch mal wieder ziemlich gut. Mitgebracht als meine erste Halbmedienschau habe ich nämlich Wonder Man, eine 8-teilige Miniserie über eben jenen Trevor, der von der Regierung beauftragt wird, den erfolglosen Nachwuchsschauspieler Simon zu überwachen. Denn dieser Simon hat, und dessen ist er sich nur so halbbewusst, ziemlich gefährliche Superkräfte. Und die versucht er verzweifelt zu verstecken, weil Menschen mit Superkräften nicht als SchauspielerInnen arbeiten dürfen. Aber nun soll der titelgebende Actionfilm Wonder Man als Reboot neu gedreht werden, von dem Simon ein riesiger Fan ist, und so nähern sich Trevor und er beim gemeinsamen Versuch, die Titelrollen zu bekommen, langsam emotional an. Und diese gemeinsame Jagd auf die Titelrollen ist dann ein ziemlich leichtfüßiger und vor allem überraschend geerdeter Buddy-Movie über 2 gar nicht so unterschiedliche Typen, der eine alt und erfolglos, der andere jung und erfolglos, welche durch die gleiche Leidenschaft zu besten Freunden werden. Quasi als würde man eine Serie über Ralf und mich drehen, nur mit deutlich höherem Budget.
Und ich bin dann der alte Mandarin, ja?
Absolut. Aber dieses Budget sieht man gar nicht so sehr, weil es endlich mal keine sinnlosen CGI-Exzesse gibt, sondern weil die Serie wirklich geerdet ist und sie vor allen Dingen, sie vertraut auf ihre Grundidee und die durchweg tollen SchauspielerInnen. Und sie geht diese Idee bis zum Schluss. Sie ziehen durch und ich spoilere jetzt, es ist egal. Da gibt es eben keinen Endkampf mit tausenden Killerrobotern oder Aliens, wie das sonst bei Marvel-Serien üblich ist. Sondern es wird wirklich einfach dieser Buddy-Movie durchgezogen. Und keine Ahnung, ob man das jetzt als Lob auffasst oder nicht, aber Wonder Man ist so bodenständig, das hätte problemlos auch eine Miniserie eines öffentlich-rechtlichen Spartenkanals sein können. Und genau das hat mir eben gefallen, von Anfang bis Ende. Ist das jetzt die beste Filmbusiness-Serie aller Zeiten? Nein, natürlich nicht. Da ist zum Beispiel The Studio von Apple TV nochmal ein ganzes Stück besser. Aber alles in allem zeigt Wonder Man eben doch sehr schön, was Disney für Marvel-Serien erschaffen könnte, wenn sie nicht immer nur den gleichen seelenlosen Mist produzieren. Und jetzt kommt die notdürftige Überleitung zur zweiten Halbmedienschau, die Elea und ich gemeinsam mitgebracht haben. Also, wie gesagt, Wonder Man ist ja sozusagen eine Fortsetzung von Iron Man 3 und in dem Film war ja damals ein zentraler Handlungspunkt, dass Tony Stark, also der Protagonist Iron Man, unter Panikattacken leidet. Der Film löst das Ganze dann in typischer Disney-Manier, aber das hätte er gar nicht gemusst, denn Tony hätte einfach unsere gemeinsame Medienschau lesen müssen, nämlich das Sachbuch Panikattacke von Dr. Janine Seller. Und gehen wir doch mal direkt mit deinem strengen fachlichen Blick daran. Elea, du hast einen Psychologie-Doktortitel. Wie findest du denn dieses Buch?
Ich fand's total schön. Ich muss ehrlicherweise vorher gestehen, so als Disclaimer, dass ich ja nicht therapeutisch arbeite und dementsprechend auch mit Menschen, die an Panikattacken leiden, jetzt in meinem Umfeld, also beim beruflichen Umfeld, gar nicht so viel Kontakt habe. Wahrscheinlich liegt's auch daran, aber da waren echt einige Dinge dabei, die waren für mich auch neu und die habe ich mir auf jeden Fall abgespeichert, falls ich doch mal irgendwie mit dem Thema in Berührung komme. Und es ist einfach ein super nett aufgearbeitetes Buch, das fachlich total solide und gut gemacht ist und gleichzeitig aber auch optisch mit so Comic-Charakter und witzigen Karikaturen und so weiter einfach die Leute, glaube ich, super gut abholt.
Ich habe im Gegensatz zu dir ja einen weniger fachlichen Hintergrund. Also klar hatten wir auch Psychologie im Abitur und in der Krankenpflegeausbildung. Aber mehr als absolutes Grundlagewissen besitze ich zu dem Thema jetzt nicht. Wobei, sind wir mal ehrlich, das brauche ich auch nicht, denn wenn ich einen Patienten mit Panikattacken habe, dem stopfe ich einfach eine halbe Packung Tavor Expedits in den Mund und dann ist nach 5 Minuten Ruhe und vielleicht auch für immer. Okay, aber mal Spaß beiseite. Für so Leute wie mich, also Menschen mit einem gewissen Grundlagenwissen, das aber nicht in die Tiefe geht, ist dieses Buch wirklich einfach ideal gewesen. Denn einerseits ist es super schnell durchgelesen, das sind gerade mal 92 Seiten. Und da sind wirklich sehr viele und super süße Zeichnungen drin von der Leipziger Künstlerin Slinger. Also es ist echt schnell weggelesen. Und es ist trotzdem super strukturiert und niedrigschwellig aufgebaut. Man versteht wirklich problemlos, was Panikattacken sind und was eben nicht, was die biologischen und psychischen Ursachen sind und welche Hilfsstrategien wirklich funktionieren. Und nochmal ein kleiner Spoiler, in eine Plastiktüte atmen ist jetzt nicht das Wundermittel, was man so in Film und Serien immer mal wieder sieht. Also ich finde, es ist ein rundum gelungenes und sehr niedrigschwelliges Buch, aber das alles entscheidende Fazit darf natürlich Elea geben.
Ich würde dir aber da voll und ganz zustimmen. Tatsächlich, was für mich so ein interessanter Fakt war, den ich zum Beispiel nicht wusste oder nicht auf dem Schirm hatte zumindest, ist, dass Kaffee auch tatsächlich ein Angsttreiber sein kann für Menschen, die unter Panikattacken leiden. Weil natürlich, ist intuitiv plausibel, Kaffee sorgt dafür, dass das Herz schneller schlägt, dass der Kreislauf so ein bisschen angeregt wird. Und das kann man eben auch leicht als Panik- oder Angstreaktion missinterpretieren. Und deswegen, wenn ihr damit irgendwie Probleme habt mit Panikattacken oder so, könnt ihr ja mal austesten, ob es vielleicht ohne Koffein besser funktioniert.
Dann haben wir jetzt so viel geredet. Wollen wir doch mal den Ralf reden lassen. Was hat er uns denn mitgebracht?
Ja, ich werde mich wahrscheinlich ein wenig bei einigen Leuten in die Nesseln setzen. Ich habe am vergangenen Wochenende die Blackbox in Düsseldorf besucht. Das ist ein historisches Kino. Also historisch nicht im Sinne von, das Kino ist alt, sondern es ist Teil eines Filmmuseums. Und darum zeigen die also immer historisch relevante Filme und teilweise eben auch Filme aus dem Genreumfeld, die dann in einer Sonderreihe laufen. Alles immer allerdings auf Deutsch. Das heißt, man kann also auch ohne irgendwelche Fremdsprachenkenntnisse sich das angucken. Und was immer besonders süß ist, vor den Filmen laufen zeitlich passende Trailer und Werbungen. Das heißt, man wird also direkt in die entsprechende Zeit so ein bisschen hineingezogen und bekommt also mit, wie damals für Filme geworben wurde oder dass es damals eben irgendwelche Zigarettenwerbungen oder was auch immer gab. Und dieses Wochenende, nein, stimmt gar nicht, das Wochenende davor, war mal wieder die Mondo Bizarr, das heißt seltsame Filme aus der Vergangenheit, und da lief unter anderem der italienische Klassiker Suspiria von 1977. Ein Film von Dario Argento, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Meister des Giallo, also des italienischen, meist recht brutal daherkommenden Kriminalfilms. Suspiria ist allerdings einer der wenigen, zumindest in dieser Phase, einer der wenigen Filme mit einer übernatürlichen Handlung von Dario Argento. Und zwar gehört dieser Film zur sogenannten Müttertrilogie. Ganz kurz zum Hintergrund: Die Müttertrilogie dreht sich um drei Mütter, die in Freiburg, in Rom und in New York leben. Und zwar nennt man sie Mater Suspiriorum, also die Mutter der Seufzer, Mater Tenebrarum, die Mutter der Finsternis, und Mater Lacrimarum, die Mutter der Tränen. Und diese drei Mütter sind Hexen, deren Ziel es letztendlich ist, die Welt zu erobern. Damit sind wir wieder schön bei der Ask Me Anything-Frage von vorhin. Und in diesem Film geht es halt darum, der ganze Film spielt in Freiburg, und eine junge Tänzerin kommt also an eine Tanzakademie in der Stadt, wo sie also, als sie in einem absoluten Regenchaos vor Ort ankommt, erlebt sie mit, wie eine junge Frau aus der Akademie flüchtet und eine andere weibliche Stimme ihr dann sagt an der Tür, also na, wie sagt man, an der Sprechanlage, dass sie hier nicht erwünscht ist und sie möchte doch bitte gehen. Und daraufhin verlässt sie erstmal die Tanzakademie, kehrt aber wieder und wird dann aufgenommen und man sagt, ja, keine Ahnung, wer das gewesen ist und so weiter. Und mit der Zeit häufen sich aber die seltsamen Vorkommnisse. Es verschwinden einige der Mädchen, die dort Tanzunterricht genommen haben, und es mehren sich also die Zeichen, dass man es hier also mit Hexerei und schwarzer Magie zu tun hat. Der Film gilt allgemein als absoluter Klassiker, und für manche Leute ist er der beste Horrorfilm, der je gedreht wurde, oder zumindest der beste Film, den Dario Argento je gedreht hat. Ich muss leider sagen, als ich drin war, war ich doch recht enttäuscht, weil zum einen der Film wird also teilweise beschrieben, dass er eine unglaubliche Bildgewalt hat. Ja, die hat er an einigen Stellen. An anderen Stellen funktioniert er aber aus meiner Sicht, vielleicht auch heutiger Sicht, gar nicht. Und wenn man mal so ein bisschen auch in die Handlung reingeht, dann wird das Ganze also regelrecht lächerlich an manchen Stellen, weil es flieht zum Beispiel also eine junge Frau, die also gejagt wird von irgendetwas, wo nicht ganz klar ist, was sie da jagt, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Sie flieht dann und damit sie fliehen kann, geht also der Bösewicht, der also ein scharfes Rasiermesser hat und will damit so einen Riegel beiseite schieben, der vor einer Tür liegt. Da braucht er stundenlang für, damit sie durch ein kleines Fensterchen in einen Nachbarraum fliehen kann. Wie in jeder guten Tanzakademie hat dieser Raum also einen Riesenhaufen Stacheldrahtrollen, in denen man sich gut verfangen kann, weil man muss ja dann vom Bösewicht erwischt werden und der bringt sie dann auch um. Und um eben herauszufinden, was passiert ist, sucht die Heldin des Films dann letztendlich den Platz in diesem verwinkelten Gebäude, wo sich das Geheimnis aufhält, und sie folgt den Fußspuren oder den Fußtritten, die sie aus ihrem Zimmer hört. Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass sie tatsächlich Gang um Gang und durch Türen und alles weiß sie dann ganz genau, ja, hier 5 Schritte in die Richtung, dann durch diese Tür, dann abbiegen, und dann taucht sie eben bei den Bösen auf und am Ende trifft sie dann auch die Rektorin der Schule. Dabei handelt es sich halt um die Mater Suspiriorum, die Mutter der Seufzer, die ihr dann gegenübertritt und ihr dann auch sagt, ja, ich bin eine mächtige Hexe und ich bin über 140 Jahre alt und was willst du überhaupt machen? Und sie hat dann so eine Nadel in der Hand, die also aus so einem, ja, Gesteck auf dem Tisch quasi herausgefallen ist, geht damit auf die Hexe zu, pieks, und die Hexe, oh, schade, bin ich tot, rums, und fällt um. Sicherheitshalber fallen die anderen Leute, also die ganzen Gefolgsleute der Hexe, fallen auch noch um, und sie kann also fliehen, weil dramaturgisch sehr wertvoll brennt das Haus jetzt nieder, keine Ahnung warum, und sie verlässt das Haus, zack, Abspann, das war's. Ich muss sagen, über weite Strecken hatte der Film also Logiklöcher, durch die hätte man also locker ein modernes Kreuzfahrtschiff durchfahren lassen können. Und die von vielen Leuten unheimlich gelobte Musik der Band Goblin, wer die vielleicht mal gehört hat, die hat die Musik gemacht für den Dawn of the Dead, also Zombie, wo die Musik hervorragend funktioniert. Aber hier haben wir eben eine komplett schrille, atonale Musik, die hektisch durch die einzelnen Szenen durchgeht, ohne dass in der Szene etwas passiert. Das heißt, ich werde in eine tierische Hektik gebracht durch die Musik und dann bleibt letztendlich nichts über, weil die Musik hört auf, das war's. Also nicht mal irgendwie die berühmte Katze, die aus einem Loch springt oder sonst was, sondern es passiert einfach dann gar nichts mehr. Wie gesagt, es ist der erste Teil einer Trilogie. Die beiden anderen Filme waren dann Tenebrae und Mother of Tears, also Mutter der Tränen, die 1980 und 2007 gedreht wurden, aber ich muss zugeben, nach dem ersten Film habe ich keine große Lust mehr, mir den Rest anzugucken. Ich war leider enttäuscht, weil ich hatte mir wirklich erhofft, mal wieder einen richtig guten Klassiker zu sehen, aber hier war einfach wirklich der Fall nicht gut genug, um wirklich heute noch bestehen zu können, aber auch nicht, ich sag jetzt mal historisch oder der Zeit geschuldet genug, um eben als nostalgisch durchzugehen. Von mir also daher leider keine gute Note.
Ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich das Remake mal gesehen.
Stimmt, das gab's auch noch. Das habe ich noch nicht gesehen.
Ich halte da mit Harpe Kerkeling. Ich glaube, da fehlte mir der intellektuelle Zugang. Dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen ratlos irgendwie aus diesem Film rausgegangen. Und es kann gut sein, dass da einfach vielleicht dieselben Probleme drin stecken, die du jetzt genannt hast. Plus, es ist halt nicht das Original und es kann nicht mit diesem Nostalgie-Faktor irgendwie betrachtet werden und nicht mit diesem mit dieser Klassikerbrille. Und dann ist es halt vielleicht noch ein bisschen seltsamer am Schluss. Ich weiß es nicht.
Was man auch noch sagen muss, das habe ich eben beinahe vergessen oder ich habe es vergessen, es tauchen immer wieder Märchenelemente auf. Das heißt, ich habe also tatsächlich Dinge da drin, die also eher verträumt und märchenhaft wirken, aber die passen dann wiederum zu anderen Elementen des Films eigentlich so gar nicht. Von daher, ja, also für mich war es kein guter Film.
Dann fehlt noch eine Person, nämlich die Elea. Es ist wieder so ein bisschen eine gemeinsame Medienschau, weil auch ich war Teil quasi des Testspiels.
Ja.
Aber fang doch erstmal an. Elea, worum ging's denn?
Genau, ich wollte was erzählen über ein, ja, eine Krimispielparty. Das ist die offizielle Bezeichnung dieses Produkts. Heißt Sizilianische Gepflogenheiten und stammt aus dem Cuculino Verlag. Die machen quasi nur solche Krimispiele, Krimi-Dinners für verschiedene Gruppengrößen. Und diese Krimispielpartys, davon haben die, glaube ich, 4 Stück, sind tatsächlich für relativ große Gruppen, so zwischen 11 und 20 Leuten gedacht. Und die sind etwas freier und etwas weniger geskriptet als diese klassischen Krimi-Dinner, bei denen es ja oft so ist, dass man am Anfang halt bestimmte Informationen über seinen Charakter bekommt und dann pro Runde neue Informationen, bis man dann am Schluss, wenn man alles zusammensetzt, vielleicht oder vielleicht auch nicht, einen Mörder identifizieren kann. Und das läuft auch überwiegend einfach am Tisch ab, eher wie jetzt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, nur halt ohne Würfeln. Bei diesen Krimispielpartys, das ist deutlich freier und ich finde, es ist schon deutlich näher an so einem Mini-Lab oder LIRP dran, als die klassischen Krimi-Dinners das sind. Man bekommt schon auch Charakterinformationen vorher, aber man wird jetzt nicht so wahnsinnig intensiv vorher gebrieft über die Informationen, die man hat. Also man muss jetzt nicht irgendwie extrem viele Informationen lesen, sondern viel ergibt sich dann auch aus dem Spiel heraus. Alle Charaktere haben eine bestimmte Agenda oder bestimmte Ziele, die sie erfüllen sollen im Verlauf dieses Spiels. Und natürlich passiert auch ein Mord und es gibt irgendeinen Täter, eine Täterin und die muss man oder könnte man dann auch herausfinden. Sizilianische Gepflogenheiten speziell, wie der Name schon sagt, spielt so in Sizilien der 1950er Jahre im Mafia-Milieu und man befindet sich gerade in so einer Situation, wo so die alteingesessenen Mafiosi der Gegend sich so ein bisschen behaupten müssen gegen Neuankömmlinge oder neue aufstrebende Familien, die sich so ihren Platz erkämpfen wollen und Einfluss nehmen wollen auf die Politik mit bisschen Bestechungsgeldern oder wohlplatzierten Drohungen oder was auch immer man da so benutzen kann. Und das ganze, diese ganze Party findet statt auf der Geburtstagsfeier der örtlichen Pizzeria-Wirtin. Und dort kommen so die wichtigsten Mafiosi und einflussreichen VIPs der Gegend zusammen, um einen Abend zu verbringen, der dann doch irgendwie tendenziell tödlich endet. Und an Motiven mangelt es nicht, weil ja, da gibt's so einige Charaktere und Figuren an diesem Ort, die mehrere andere ganz gerne so mit Betonschuhen im Meer versenken würden. Deswegen ergeben sich eben auch verschiedene Anhaltspunkte, wo man am Ende dann den Mörder oder die Mörderin suchen muss. Genau. Möchtest du da schon irgendwas dazu einhaken, Philipp? Sonst erzähle ich noch, was ich gut oder nicht so toll fand.
Das war ja sozusagen das erste LARP, auch wenn es für dich wahrscheinlich nur so ein Mini-LARP ist, aber für mich war das ja das erste Mal, was so in überhaupt in Richtung LARP ging, was ich jemals gemacht habe. Das war schon ein Erlebnis. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Aber Hilfe, ist das psychisch anstrengend. Ich habe festgestellt, ich kann ja so überhaupt nicht unter Druck lügen. Und ich glaube, es ist so die erste Szene gewesen gleich. Du hast mich angequatscht. Also meine Rolle besagte, dass ich dir was Falsches sagen muss. Und du aber eigentlich schon weißt, dass ich eventuell ein bisschen mit drin hänge in der ganzen Sache. Und es hat mich so gestresst, dass du mich da so konfrontiert hast, dass ich mich danach den ganzen Abend auf dem Klo versteckt habe, damit du mich nicht mehr siehst. Weil ich dachte nicht, dass sie nochmal mit mir spricht.
Ich finde, da habe ich doch meinen Job gut gemacht, würde ich sagen.
Also es war schon interessant und spaßig. Mir war teilweise immer nicht ganz klar, wie weit ich meine Rolle ausdehnen kann. Also zum Beispiel in dem Moment, wo du mich konfrontiert hast. Ich wusste zwar, sagt die und die Information, aber ist das die einzige Information, die ich sagen darf oder darf ich mehr sagen? was dann dazu führte, dass ich irgendwie kurz den Plot derailed habe, weil dich mit deiner Schwester, also deiner in echten Leben Schwester, liebe Grüße, durch die ganze Wohnung angebrüllt hast.
Ich dachte, das war doch super.
Ich glaube, ich habe die Geschichte gerade kaputt gemacht oder so, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, du hast sie verbessert.
Und was ich gemerkt habe tatsächlich, so als letzten Punkt, bevor du gleich wieder einhaken kannst, dass ich einen ganz anderen Spielstil habe als du und auch als Ralf. Also ich habe ja einen sehr effektivitätsgetriebenen Spielstil. Und jede Rolle, es waren zwei Szenen, theoretisch waren es drei Szenen, weil am Ende noch die Auflösung war, wer der Mörder ist oder die Mörderin. Und in den ersten beiden Szenen hat jeder sozusagen immer kleine Aufgaben bekommen. Ich glaube, es waren immer drei pro Person, ich bin mir nicht ganz sicher.
Weiß ich auch nicht genau.
Und ich habe in der ersten Runde meine drei Aufgaben, glaube ich, nach 10 Minuten gelöst, in der zweiten Runde nach 5 Minuten gelöst. Während zum Beispiel dein lieber Ehemann, auch ihr liebe Grüße, der ja ein absoluter Hardcore-Charakterspieler ist, ich glaube, 2 Stunden seine Rolle ausgedehnt hat.
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich auch als, ich weiß nicht, ob ich es Kritikpunkt nehmen dann würde, aber zumindest als Anmerkung anbringen würde. Wie gesagt, es ist schon sehr frei und das muss man natürlich dann auch irgendwie mit den Spielen dann so ein bisschen besprechen, wenn die noch nicht so viel Erfahrung mit solchen Spielen haben. Wie gehe ich eben damit um? Also darf ich zum Beispiel lügen? Ist es sinnvoll zu lügen? Wie sollte ich meine Informationen oder wie kann ich meine Informationen weitergeben? Das ist was, was man irgendwie, wenn man so viele so Lirps gespielt hat, kriegt man das irgendwann so ein bisschen automatisch rein, wobei es ehrlicherweise auch nicht immer gleich gut funktioniert. Also es kommt auch oft auf die Dynamik zwischen den Spielen dann an, wie gut irgendwie man jetzt so seine eigenen Ziele oder die Charakterziele erfüllen kann oder nicht erfüllen kann. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen berücksichtigen. Wir hatten ja zwei Mitspielende, die hatten das Ganze schon mal gespielt und haben so ein bisschen die Spielleiterfunktion übernommen. Und das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man eben eher vielleicht mit AnfängerInnen in dem Genre unterwegs ist, dass man dann tatsächlich AnsprechpartnerInnen hat, mit denen man reden kann, ohne dass man irgendjemanden spoilert. Weil wenn ich sonst zu einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin hingehe und sage, hey du, da steht, ich bin der Mörder, was bedeutet das jetzt? Killt es natürlich das Spiel so ein bisschen, aber deswegen, glaube ich, schadet es nicht, wenn man da jemanden hat, der von außen das Ganze noch ein bisschen mit orchestrieren und begleiten kann. Tatsächlich habe ich diese Freiheit ganz gut gefunden. Das ist bei den Krimi-Dinners manchmal so ein bisschen schräg auch, weil man dann auf einmal Informationen kriegt in der dritten Runde, wo man sich denkt, aha, das hätte ich vielleicht in der ersten Runde schon mal gern gewusst. Aber das ist halt einfach so ein bisschen unterschiedlicher Stil. Und das hatte eben, finde ich, schon auch den Vorteil, dass man sich wesentlich freier bewegt hat, auch im Raum freier bewegt hat. Man hat mal so konspirative Gespräche mit einzelnen Leuten geführt und so. Und das war irgendwie ganz cool. Und ich hatte auch den Eindruck, dass alle irgendwie Spaß hatten und dass es auch für alle soweit ganz gut funktioniert hat, so in ihre Charaktere und in ihre Rollen reinzufinden und die auch auszufüllen. Und am Schluss gibt's tatsächlich auch noch, kann man noch quasi Urkunden vergeben für das beste Kostüm, für das beste Schauspiel und für denjenigen oder diejenige, der das meiste Schmiergeld eingesammelt hat bei dieser Runde.
Persönlich witzig fand ich tatsächlich, und das ist wirklich Teil vom Lab, ja, das Verkleiden. Also ich hätte nie gedacht, dass mir das Verkleiden so viel Spaß macht. Ich bin ja auch kein Faschingsmensch beispielsweise, aber das war irgendwie witzig, auch weil meine Freundin ganz schön geheult hat, dass ich mir den halben Bart abrasiert habe und aussah wie mein Vater mit 60, aber irgendwie sah es auch witzig aus. Und ich habe so den absoluten Pro-Tipp für euch alle da draußen, dann ist es mir passiert. Ihr bekommt am Anfang so Unterlagen mit Informationen und diese Informationen sind nicht für alle gleich, was ich nicht ganz wusste. Denn ich habe am Anfang, bevor das Spiel anfing, bereits gespoilert, dass ich der Mörder war. Aber zum Glück hat mir einfach keiner geglaubt, weil niemand gedacht hat, dass irgendjemand so blöd ist und vorher schon sagt, dass er der Mörder ist. Deswegen war es dann doch noch gerettet tatsächlich.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie kommst du da drauf? Nein, es ist eine ganz ernst gemeinte Frage jetzt, weil wenn ich weiß, es ist ein Krimi-Dinner und ich schlage meine Charakterbeschreibung auf, da steht, du bist der Mörder und alle sind hinter dir her. Haha, ich bin ja der Mörder.
Naja, es gab für alle so einen Zeitungsbericht. Also ich fand, aber wie gesagt, ich hatte ja auch das Charakterwissen, dass man anhand schon von diesem Zeitungsbericht Rückschlüsse ziehen konnte, dass ich der Mörder bin, weil Es wurde der
Man muss an der Stelle vielleicht mal einhaken, Philipp, dass man das jetzt nicht verwechselt. Es gab in diesem Spiel mehrere Morde. Es gab einen, der war schon passiert, der war Teil der Hintergrundgeschichte und um den, von dem sprichst du gerade.
Ja, genau.
Und es gibt den, der in dem Spiel direkt passiert und den hattest du aber nicht gespoilert.
Nein, der hat mich auch emotional sehr aufgewühlt, dass mein lieber einfach gestorben ist.
Das hast du schon wieder gespoilert, wenn es irgendjemand spielen will.
Oh, fuck.
Das musst du rausschneiden.
Ich habe sicherheitshalber eben schon mal nachgeguckt, welches ihr da gespielt habt, weil ich spiele tatsächlich nächste Woche eins von diesem Verlag. Allerdings die Maske des Mörders und nicht sizilianische Geflogenheiten. Also sonst hätte ich auch schnell weghören müssen.
Ist das auch eins für bis zu 20 Leuten oder ein kleines?
Das ist klein, wir sind nur 10.
Ja, da bin ich gespannt, wie das ist.
Was ich da nämlich richtig gut fand, meine Frau hat das also, wollte das gerne machen und hatte sich das eben rausgesucht. Und man bekommt eben passend für die Anzahl der Teilnehmenden tatsächlich Rollen. Wenn ich also sage, ich will das für 8 Leute machen, ich habe jetzt keine Ahnung, wo es anfängt, aber ich sag mal, wenn ich es für 8 Leute mache, kriege ich 8 Rollen mit den entsprechenden Beschreibungen. Wenn ich es für 15 machen will, kriege ich 15 Rollen. Und das fand ich also echt gut.
Genau, das finde ich auch ganz cool. Also das funktioniert bei diesen großen, die wir jetzt gespielt haben, also diesen Party-Games, nicht ganz so. Aber da gibt es quasi 2 Versionen. Es gibt eine kleine Version für bis zu 15 Spielende. Ich glaube 11 bis 15. 11 ist das Mindestmaß in dem Fall. Und dann gibt es noch eine große Version von 15 bis 20. Und es gibt halt immer eine bestimmte Anzahl von Charakteren, die jeweils entfallen können, wenn die nicht dabei sind. Und deswegen ist es auch ganz gut anpassbar an die Menge der Leute, mit denen man spielt. Das einzig Blöde ist, wenn einem halt recht spontan dann jemand ausfällt und man dann nochmal umdisponieren muss. Aber das ist bei uns sogar auch passiert, dass jemand spontan absagen musste. Und das haben wir gut noch hingekriegt, dass dann am Ende alle relevanten Rollen auch vergeben waren.
Ja, aber um vielleicht nochmal kurz auf Philipp zurückzukommen, dass du bei so einem, also ich hätte jetzt auch gesagt, du würdest bei sowas Probleme kriegen, weil es eben nicht darum geht, so schnell wie möglich durch den Plot zu hetzen. Und das ist eben überhaupt nicht deine Spielweise, so wie ich sie bis jetzt gesehen habe. Und das andere, was ich habe mal bei einem etwas größeren, da waren wir etwa 30, mitgespielt und da kriegten wir auch im Laufe des Abends Informationen und ich war eben der Pfarrer ich war laut dem, was ich allen erzählt habe, war ich mit meinem Auto gekommen und dann kriegte ich den ersten Satz neue Informationen, du hast im Zug auf der Reise nach so und so den und den getroffen und ich so, Mist. Allen möglichen Leuten musste ich dann erstmal erzählen, ja, ich war ja mit dem Auto unterwegs, sie erinnern sich, aber naja, sie kennen ja meine alte Karre, die ist dann liegen geblieben und den Rest der Strecke bin ich mit dem Zug gefahren und da habe ich doch hier den Mr. So-und-so getroffen. Ja, aber hat trotzdem Spaß gemacht, man muss das dann wirklich nur rausreißen.
Und das würde ich auch genauso sagen, also es hat mir auch Spaß gemacht und falls der Lea mich trotz allem nächstes Jahr wieder einlädt, dann komme ich natürlich gerne.
Also ich fand es auch sehr gut. Es war rundum gelungener Abend, finde ich. Und also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es gibt von den großen, glaube ich, 4 oder so. Müssen wir mal schauen, welche da dann noch zur Verfügung stehen, weil irgendwie einige Leute immer schon welche gespielt haben. Und doppelt ist natürlich immer ein bisschen sad. Aber auf jeden Fall Empfehlung.
Dann nähern wir uns dem Hauptthema. Da geht es ja um die Rolle der Spielleitung. Und da habe ich mal so überlegt, woher kommt eigentlich dieses Konzept der Spielleitung? Denn wir erinnern uns ja zum Beispiel, wenn Kinder irgendwelche Rollenspiele spielen, so ganz simple Vater, Mutter, Kind und so, da gibt's ja sowas nicht, da gibt's keine Spielleitung, außer vielleicht, dass irgendjemand pflichtbewusst entscheiden muss, wer die begehrte Rolle des Vaters übernimmt. Also bin ich spielgeschichtlich mal etwas zurückgegangen. Und da erinnern wir uns die ganzen Urväter des Rollenspiels, also Dungeons & Dragons oder noch früher Chainmail und Braunstein, die stammen ja alle von Wargames oder auch Konfliktsimulationen ab. Und das allererste dieser Wargames kam natürlich aus Preußen und es wird auch nach 200 Jahren immer noch intensiv gespielt. Also habe ich bei der International Kriegsspiel Society mal nachgefragt, ob sich die Rolle der Spielleitung damals so sehr unterscheidet von den modernen Spielleitungen. Und deswegen, Interview. Dann habe ich einen super spannenden Interviewgast dazu geholt, nämlich den Jan. Und ich glaube, ihr kennt ihn alle, denn er war, und ich möchte einfach mal sagen, in der besten und spannendsten Folge für mich persönlich aus dem letzten Jahr, nämlich in der Folge über Resilienz und über Kriegsspieler. Und hallo Jan, wer bist du denn?
Ja, ich bin Jan, ich bin Wargaming Practitioner und selbstständig in dem Bereich, benutze Spiele sozusagen für Bildung, Ausbildung und Analyse.
Und wir wissen ja tatsächlich, wenn wir uns so mit der Geschichte des Rollenspiels befassen, dass so das erste Dungeons & Dragons ist ja quasi aus Co-Sims entstanden und die allerersten Co-Sims sind entstanden aus dem weltberühmten Kriegsspiel von vor, weiß ich nicht, 200 Jahren. Und deswegen ganz kurz, was ist denn dieses Kriegsspiel und warum ist es eigentlich noch so populär, dass du es immer noch mit ganz vielen Leuten spielst?
Ja, 201 Jahre tatsächlich. Es gab auch vorher Kriegsspiele, aber sozusagen das, was wir eigentlich meinen, wenn wir davon sprechen, das ist 1824 in der preußischen Armee eingeführt worden. Das Besondere daran ist, dass es doppelblind gespielt wird. Also das bedeutet, dass es eine Spielleitungszelle gibt, sage ich mal, einen Spielleitertisch, an dem die gesamte Simulation abgewickelt wird, also die taktische Simulation, die Bewegung der Einheiten, aber auch sämtliche Kommunikation, also die Kommunikation zwischen den SpielerInnen, die Kommunikation zwischen SpielerInnen und ihren untergebenen Einheiten, die durch die Spielleitung simuliert werden. Die Spielenden sind dann voneinander isoliert, in der Regel. Bedeutet, die haben alle dieselbe Karte vor sich, aber nur eine begrenzte Anzahl von Spielsteinen, also sozusagen ihre eigenen Einheiten, und die platzieren sie in aller Regel auch selber, basierend darauf, was ihre Vorstellung von der aktuellen Lage ist. Und in aller Regel ist das Ganze dann auch eine Echtzeitsimulation. Das heißt, es läuft ununterbrochen. Und das erhöht natürlich gewisserweise auch nochmal den Druck und den Stress, schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen und dann mit den Konsequenzen auch irgendwie umgehen zu müssen.
Und dieses Konzept, dass es eine neutrale Spielleitung gibt bei solchen Kriegsspielen oder auch bei Tabletops beispielsweise. Ich erinnere mich, ich glaube, die allererste Warhammer 40k-Variante hatte auch, glaube ich, noch einen Spielleiter oder eine Spielleitung. Das hat sich ja über viele, viele, viele Jahrzehnte durchgesetzt, ist aber jetzt nicht mehr ganz so populär. Was sind denn so die Vor- und Nachteile?
Ja, also im professionellen Bereich wird es auf jeden Fall immer gemacht. Das ist eigentlich schon mehr oder weniger zwingend notwendig, es sei denn, man benutzt da kommerzielle Spiele für Turniere oder sowas, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten ist es notwendig, weil ja das Entscheidungshandeln, auch das argumentative Handeln der Spielenden dort im Fokus steht. Und da braucht es jemanden, der einerseits sozusagen den Workload abnimmt, die Regeln zu kennen bis ins Detail und die Spielzüge dann entsprechend umsetzen zu können. Und jemanden, der auch die Moderation des Spielgeschehens, der Argumentation und so weiter übernimmt. Und das Ganze leitet und dann auch in einem Debriefing, das ist das sozusagen zwingend notwendige Nachbesprechung beim professionellen Einsatz von Spielen, das Ganze dann nochmal einordnet, sagt, was eigentlich passiert ist, aus den TeilnehmerInnen Perspektiven rauslockt, warum sie zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Dinge getan haben und vieles mehr. Im Hobbybereich, ja, also ich meine, der Vorteil, eine Spielleitung zu haben, ist natürlich immer, wenn es Regelstreitigkeiten gibt. Das kennt man ja vielleicht gerade im Tabletop-Bereich, wo es dann manchmal bei manchen Systemen irgendwie darauf ankommt, auf den Millimeter genau irgendwie eine Position auszumessen oder Sichtlinien festzustellen oder so. Dann ist es immer hilfreich, noch eine unabhängige Partei zu haben, die sagen kann, okay, das ist jetzt der Fall hier und so machen wir jetzt hier weiter. Nachteile, naja, man muss diesen Menschen irgendwie immer haben. Der Mensch muss auch sehr regelfest sein. Und das war schon historisch beim Kriegsspiel ein großes Problem. Reiswitz, der da die Regeln schreibt, Das war ein sehr komplexes Regelwerk auch, weil es ja eben eine Simulation sein sollte. Und der sagt, ja, unsere Adjudication Cycles, also die sozusagen die Frequenz, mit der Spielzüge am Spielleitertisch umgesetzt werden und Kampf simuliert wird und so weiter, das sind 2 Minuten, damit wir für die Spielenden quasi eine Echtzeitsimulation erzeugen, weil für die Spielenden gibt es diese Züge nicht. Das schaffen wir aber nur, wenn wir Spielleitungen haben, die mindestens 6 Monate lang dieses Spiel trainieren und die Regeln völlig drauf haben. Das hat er selber gesagt, das ist natürlich völlig unrealistisch. Und das hat auch in der Entwicklung des preußischen Kriegsspiels dazu geführt, dass, obwohl man die Systeme immer weiter gestreamlined hat, also immer besser war, sie tatsächlich in Echtzeit auch umzusetzen, so in den 1870er, 1880er Jahren auch eine Fraktion da war, die gesagt hat, gerade weil man plötzlich aktive Kriegserfahrung hatte, wir brauchen diese ganzen Regeln nicht, wir haben eine Spielleitung, das ist ein erfahrener Offizier, der sagt einfach, was der Ausgang einer bestimmten Situation ist und das war's.
Wie ist denn das Selbstverständnis von diesen Spielleitungen? Also siehst du dich mehr so als Mitspieler, als Gegner von den eigentlichen SpielerInnen? Oder siehst du dich mehr so als eine Art, ich übertreibe es jetzt, Spaßdienstleister?
Das ist eine spannende Frage. Das hängt ganz stark von dem Format ab. Also es gibt ja auch viele Systeme, die vielleicht nicht ganz so dramatisch doppelblind, also konsequent doppelblind gespielt werden, aber die Aspekte davon nutzen, wo die Spielleitung vielleicht mehr so eine unterstützende Rolle hat. Im klassischen Kriegsspiel ist es so, dass sie ja die untergebenen Einheiten auch bewegt und für die Entscheidung trifft und in aller Regel davon ausgegangen wird, dass sie die bestmögliche Entscheidung zugunsten der Spielenden trifft. Das kann man auch anders machen natürlich. Man kann auch, sage ich mal, Charaktere simulieren, also wenn man einen untergebenen Offizier hat, der besonders stur ist oder der unbedingt einen Orden sich verdienen will oder sowas, kann man das natürlich mit einbeziehen. Ich selber sehe mich, wenn ich jetzt ein historisches Kriegsspiel oder daran angelehnte Systeme leite, dann innerhalb der Simulation sozusagen als einfach neutrale, ich hätte fast gesagt Maschine, das stimmt natürlich nicht, weil es immer darum geht, dass da Menschen beteiligt sind. Aber da in dem Rahmen nur als Dienstleister, aber auch, wie soll ich sagen, es macht mir besonders Spaß, einerseits zu beobachten, wie die Spielenden mit der oftmals sehr stressigen Situation umgehen und ihnen aber auch, und die müssen natürlich aber plausibel sein, auch sozusagen zusätzliche Herausforderungen noch in den Weg zu legen, mit denen sie umgehen müssen und auch so mal narrative Anstöße zu geben, mit denen sie irgendwie umgehen müssen, aus denen sie selbst sich auch ein Narrativ über die Situation erzeugen können. Wenn ich dann eher, sag ich mal, klassische Brettspiele oder ähnliches leite, dann ist das, ja, also natürlich habe ich dann irgendwie auch Spaß daran und die TeilnehmerInnen hoffentlich auch. Dann geht es in der Regel aber einfach sozusagen um die Dienstleisterfunktion und nicht so sehr da noch sachlich irgendwie einzugreifen. Das muss man natürlich auch irgendwie lernen, sich zurückhalten zu können. Gerade wenn man da mit mehreren Menschen am Tisch sitzt und denkt, naja, also dieser eine Zug, der ist ja nun offensichtlich der beste oder einer der besseren Optionen. Und dann tun die Spielenden was anderes. Weil das kommt dann auch mit der Erfahrung eigentlich auch aus dem professionellen Bereich, dass man dann vielleicht keine klassische Nachbesprechung macht, aber dann doch mal ein paar Züge hinterher sagt, okay, hättest du vielleicht dieses oder jenes so gemacht und das könnte man kombinieren, nicht so sehr um zu belehren, einfach um Optionen aufzuzeigen.
Und dann kommt die obligatorische letzte Frage und wenn du willst, kannst du es ja auch mit einem einzigen Wort beantworten, nämlich Spielleitung, Freund oder Feind?
Oh, ganz schwierig. Ich beschreibe mich selber immer ganz gerne als der Evil Empire, weil natürlich gerade im Kriegsspiel oftmals neue, also Spielende, die mit dem Format nicht vertraut sind und eher, sag mal, aus einem Computerspielbereich oder so sozialisiert sind, die erwarten, dass ihre Einheiten genau das tun, was sie ihnen sagen. Also quasi irgendwie, weiß nicht, Rechtsklick und dann geht die Einheit dahin und es gibt gar keinen Zweifel, dass das auch wirklich passiert. Im Kriegsspiel ist das ganz anders. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die mit einbezogen werden durch die Spielleitung. Und da kann es auch einfach mal sein, dass eine Einheit sagt, nö, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, das gerade zu machen. Von daher, ja, irgendwie eine Mischung aus beiden.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit hattest und gebe quasi zurück ins Studio. Dann gehen wir mal rein und starten mit einer ganz simplen Frage, um uns mal ganz grob zu positionieren. Elea, Ralf, wenn ich euer Spieler bin, seid ihr dann als Spielleitung mein Freund oder mein Feind?
Ich bin dein Freund und erkläre später gern auch noch ausführlicher, warum.
Und ich sage, ich bin dein Freund und dein Feind und erkläre das auch gerne später nochmal, warum.
Okay, und wenn ich für euch leiten würde, ich glaube, ich wäre definitiv euer Freund, weil es tut mir irgendwie so ein bisschen weh, irgendwie gegen die Leute zu arbeiten. Ich finde, Rollenspiel ist was Kooperatives und ich weiß nicht, ob ich so einer von diesen modernen Spielleitungen bin, vielleicht auch, weil ich ja erst Mitte der 2010er angefangen habe. Da ist ja schon das moderne Rollenspiel irgendwie gewesen. Aber ich sehe mich immer so ein bisschen als Dienstleister am Freundeskreis, dass die einfach Spaß haben. Gestern auf der Con habe ich das erste Mal so ein Hardcore-USR-Spiel gespielt, wo das Sterben quasi Pflicht war vor den Charakteren. Und es war mal interessant, tatsächlich auch den Spielleiter als Feind zu haben, mir gegenüber. Aber ich glaube auch, wenn ich möchte, dass meine Freundesgruppe weiter meine Freundesgruppe ist, dann versuche ich einfach mal, dass sie sozusagen auch Spaß daran haben, wenn ich sie durch den Dungeon jage. Aber warum sind wir überhaupt Spielleitung? Vielleicht ganz simpel. Warum machen wir das? Weil das ist ja quasi der Part, der mehr Arbeit ist.
Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ja so ein bisschen von der klassischen Rollenspielschule herkomme. Das heißt, ich erzähle im Endeffekt zusammen mit denen, die mit mir am Tisch sitzen, eine Geschichte. Wie sehr ich diese Geschichte im Vorfeld ausformuliere oder festhalte, das hat sich über die Jahre natürlich geändert. Ja, also die Zeiten, so wie früher, knallhartes D&D, ja, Plot vorgegeben, wenn du hier rein willst, musst du den Wurf schaffen. Das ist natürlich inzwischen vorbei. Aber der Grundgedanke, dass eine Geschichte im Hintergrund ist, wo ich eine Idee zu habe und die ich eben den Personen am Tisch quasi nahebringen möchte, die ist für mich weiterhin vorhanden. Und darum finde ich die Rolle der Spielleitung an sich sehr reizvoll.
Dem würde ich auch so ein Stück weit zustimmen. Also ich bin einfach generell ja auch ein kreativer Mensch. Ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt und aufgeschrieben und das erstreckt sich natürlich auch auf den Rollenspielbereich. Und das Schöne am Rollenspiel ist ja, dass man diese Geschichte eben nicht nur aufschreibt und dann konsumiert sie jemand, sondern man gestaltet sie ja auch ein Stück weit gemeinsam, man durchlebt sie ein Stückchen gemeinsam. Und ich bin ja auch jemand, der sehr gerne sehr immersiv spielt, also auch wirklich tief eintaucht gerne diese Geschichten und mich da auch emotional gerne so tief involviere, wie es die Geschichte halt hergibt. Und das ist natürlich auch was Schönes, wenn man da als Spielleitung sieht und man hat tatsächlich seine SpielerInnen irgendwie berührt. Also sei es, dass die irgendwie sich gegruselt haben oder dass die mitgetrauert haben mit ihren Charakteren oder sich mitgefreut haben, ganz egal, was gerade irgendwie das Thema ist. Und das gemeinsam irgendwie zu erleben, finde ich auch eine ganz coole Sache. Und das ist halt einfach auch ein spaßiger Zeitvertreib, selbst wenn es mehr Arbeit ist.
Bei mir ist Spielleitung schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, eine Hobby-Überlebenssache, weil es gäbe sonst niemanden in meinem Umfeld, der die Spielleitung übernehmen würde. Und deswegen bin ich einfach die Dauerspielleitung, unabhängig davon, dass ich ja sehr oft davon profitiere, dass überhaupt Leute mit mir spielen, weil das ja meistens dann Testrunden sind für irgendwelche Rezensionsexemplare im Blog oder im Podcast. Aber ich glaube, was mir besonders gefällt tatsächlich am Spielleiten ist, dass ich so ein bisschen die Spielgruppe steuern kann, das Tempo steuern kann. Also nichts finde ich irgendwie schlimmer, als wenn du, sagen wir mal, du hast ein Abenteuer für 4 Stunden vorbereitet und nach 3 Stunden sind immer noch irgendwie auf dem Marktplatz und kaufen Schwerter und Kleidung ein. Und das habe ich alles schon erlebt. Ich finde es, glaube ich, ganz angenehm, dass ich so ein bisschen, dass ich wirklich auch leiten kann, dass die Geschichte vorwärts geht. Einfach, weil ich auch sehen möchte, was passiert. Und nicht einfach nur abwarten. Und was bei mir damals noch nicht so stark ausgeprägt war, wie bei Spielleitungen, die, glaube ich, später angefangen haben. Bei mir gab es ja noch nicht so Let's Plays. Ich glaube, das fing später an. Ich glaube, Corona war ja ganz stark da, wo es angefangen hat, wo dann Critical Role war und jeder Influencer, der in der Rollenspielszene ist, hat ja eine eigene Runde, die er irgendwie streamt und so. Dass man so ein bisschen denkt, boah, nie bin ich so gut. Ich habe noch ganz selbstbewusst angefangen mit, ich mache das schon irgendwie ganz ordentlich. Jetzt, wenn ich mir so angucke, Critical Role, es gibt ja diesen Matt Mercer-Effekt, dass die Leute auch so ein bisschen denken, oh, ich werde nie so gut sein wie die berühmten StreamerInnen, die berühmten Spielleitungen. Habt ihr auch manchmal irgendwie so Selbstzweifel, dass ihr denkt, nee, so gut werde ich nie werden?
Deswegen gucke ich keine Let's Plays. Nein. ich glaube, das ist ein ganz klassischer Effekt, den du immer hast in allen kreativen oder sicherlich auch in sportlichen Aktivitäten. Ich kenne das auch als Autorin, dass du dann mal ein Buch liest und dir denkst, ja scheiße, das ist tatsächlich irgendwie so weit über allem, wozu ich irgendwie fähig bin. Und ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwie im Kopf so ein bisschen diesen Dreh macht, diesen Twist macht und sich überlegt, ja okay, aber was kann ich denn lernen von der Person? Also was kann ich denn vielleicht für meine Spielleitung, für meinen Roman, für mein Musikstück, was auch immer, übernehmen? Was kann ich vielleicht mir aneignen, was auch zu mir passt? Ich finde, gerade Spielleiten ist ja auch was, was irgendwie auch authentisch sein muss. Also ich kann jetzt da nicht mich hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie da mords die schauspielerischen Acts reinwerfen in meine Spielrunde, wenn einem das keine Freude macht und einem das vielleicht auch nicht liegt. Deswegen glaube ich, muss man da einfach gucken, was passt zu mir, was fühlt sich gut an, was passt auch zu meiner Spielrunde.
Ja, also ich weiß, dass ich von verschiedenen Leuten, die für mich mal Runden geleitet haben, tatsächlich Dinge übernommen habe. Und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also dann habe ich es natürlich nicht übernommen, aber dann habe ich gesagt, nee, so möchtest du es nicht machen. Ich glaube, ja, wie Elea schon so ein bisschen gesagt hat, ich kann nie genauso sein wie jemand anders. Aber das möchte ich ja auch gar nicht. Ja? Ich möchte nicht die Matt Mercer Coverband sein, sondern ich möchte Ralf Sandfuchs sein, ja, der also seine eigene Art des Spielleitens anbringt. Das mag mal Leuten gefallen und mal mag es bei ihnen irgendwie anecken. Das habe ich beides schon erlebt, aber das ist halt die Art und Weise, mit der ich mich dann am wohlsten fühle und wo mir eben die Leute, die damit klarkommen, dann auch widerspiegeln. Und das finde ich eben auch wichtig. Also Feedback ist unglaublich wichtig. Wenn ihr also am Tisch sitzt oder euch hat gefallen, was die Spielleitung gemacht hat, dann sagt es ihr. Dann sagt einfach, wow, das war toll, das hast du super gemacht. Die eine Stelle fand ich riesig oder die andere Stelle, die fand ich toll. Davon leben wir ja im Endeffekt. Wir wollen ja auch hören, dass das, was wir da tun, gefällt. Und das, finde ich, ist also auch nochmal mit so ein Anreiz, der da mit reinkommt. Und man darf sich da eben nicht, ich sag mal, von irgendwelchen Let's Playern dazu verleiten lassen, zu sagen, oh mein Gott, so gut werde ich nie werden.
Hat sich denn euer Leitungsstil über die Jahre verändert? Vielleicht wart ihr früher vielleicht mal freundlicher oder feindlicher, als ihr es jetzt seid? Ich muss nämlich ganz klar sagen, ich bin feindlicher geworden. Also ich bin immer noch, glaube ich, Freund der Spielenden, würde ich immer noch so sagen. Aber früher ging es mir wirklich darum, dass die Geschichte weitergeht, dass alle ihren Spaß haben, egal wie blöd sie sich anstellen oder wie gut sie sich anstellen. Und vielleicht tatsächlich, weil ich mich ja so ein bisschen mehr jetzt für OSR-Spielkonzepte interessiere, ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile auch mal konsequent sage, ihr habt was super, super, super Dummes gemacht und zusätzlich auch noch super, super, super schlecht gewürfelt, dann habt ihr jetzt halt einfach mal, weiß ich nicht, 1000 Schaden bekommen und seid tot, auch wenn wir eigentlich noch 2 Stunden spielen wollten. Ich glaube, ich will nicht feindlicher sagen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen konsequenter geworden. Wie ist es bei euch? Ich meine, ihr spielt ja nun viel, viel länger, ihr spielleitet vermutlich auch viel, viel länger als ich.
Also ich habe für mich gemerkt, dass ich auch, glaube ich, durch die Entwicklung hin mehr zu erzählt, also weg von den klassischen D&D, DSA-Regelsätzen hin zu freieren Regelwerken, mehr Erzählstrukturen und so weiter, so ein bisschen weniger regelfixiert geworden bin im Laufe der Zeit. Bin ja auch so ein bisschen mit DSA sozialisiert und mit Shadowrun und so. Die waren ja wahnsinnig regellastig, also DSA vor allem. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist ja gar nicht erlaubt, wenn man dann davon abweicht. Selbst wenn es einen runden Konsens gäbe, dass man das tut. Und wir haben uns immer schon mit Hausregeln beholfen und so, das ja. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn die Regel mir in dieser Situation nicht gefällt, dann benutze ich sie nicht. Weil für mich ist eben wichtig, dass die Story gut funktioniert, dass die Charaktere Spaß haben, also die Spielenden Spaß haben, Charaktere spannende Dinge erleben. Und dann ist das irgendwie wichtiger für mich als die Frage, ob jetzt ein Würfelwurf gelingt oder nicht gelingt. Also da bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen, habe ich so ein gesundes Leck mich am Arsch-Gefühl entwickelt. Und vielleicht auch geht da einfach ein bisschen kreativer und ein bisschen weniger fixiert eben auf diese Regelmechaniken ran. Das merke ich schon. Ich glaube, dass das auch dazu führt, dass ich ein bisschen netter in Anführungszeichen werde, weil ich mir halt denke, okay, ich find's total langweilig, wenn dieser Wurf jetzt misslingt und der Charakter dann einfach, keine Ahnung, die coole Information X nicht bekommt, weil die Geschichte viel spannender ist, wenn er diese Information bekommt. Und das, wenn man das so als nett auslegen möchte, würde ich sagen, habe ich mich eher so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, glaube ich.
Also ich finde, gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich einen Charakter sterben lasse, weil ein schlechter Würfelwurf passiert ist. Ja, also diese klassische Situation, ja, du springst über diese Schlucht, Würfel mal, ha, Pech gehabt, tot. Nee, das möchte ich nicht, sondern ich habe wirklich eine Sache verinnerlicht über die Jahre und das war das Prinzip Failing Forward, weil das war für mich immer etwas, wo ich gesagt habe, das finde ich total toll, nämlich einfach dieser Gedanke, egal wie du würfelst, was auch immer du, wie sehr das fehlschlägt, es geht irgendwie weiter. Es gibt kein Ende der Geschichte, des Abenteuers. Und der Gedanke, wie zum Beispiel bei Cthulhu sehr häufig vorgegangen wird, wo am Ende alle tot oder wahnsinnig sind, da habe ich immer gesagt, warum? Weil ich möchte euch ja weiter quälen. Ich will ja nicht hier haufenweise Leute tot machen. Das ist einfach. Aber ich möchte euch durch eine Geschichte durchbringen. Ich möchte die Charaktere quälen. Und das habe ich vorhin mit Feind gemeint, weil ich versuche, eine Herausforderung für die Charaktere zu erschaffen. Da bin ich sozusagen ein Feind. Aber ich möchte ein Freund der Spielenden sein, weil das sind die Leute, die sich amüsieren sollen. Die sollen Spaß daran haben. Die sollen zwar mal denken, oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Was ist jetzt schon wieder passiert? Warum haben wir jetzt schon wieder ein neues Problem? Aber die sollen nicht das Gefühl haben, dass sie hier keinerlei Chance mehr haben und einfach, ja, komm, bereitet euch vor zu sterben. Das, denke ich, bringt nicht sehr viel und Regeln haben mir eigentlich noch nie sehr viel ausgemacht, weil wenn mir eine Regel im Weg steht, dann ignoriere ich sie oder ich ändere sie so ab, wie sie mir in dem Moment in den Kram passt.
Ich werde deine Aussagen so dermaßen aus dem Kontext reißen nachher mit dem Spieler quälen. Das wird wunderbar ins Intro reinpassen.
Ja, das darfst du gerne tun.
Aber um da gleich noch einzuhaken, ja, der Jurist sagt ja immer, es ist nur dann ein guter Spieleabend oder ein gutes Lab, wenn Elea eine halbe Stunde geheult hat. Und das trifft halt zu, ja. Also das, von daher kann ich das gut nachvollziehen, was Ralf meint, wenn er sagt, er liebt es, seine Spieler zu quälen. Weil das kannst du dann auch wunderbar jetzt rausschneiden, Philipp. Ich werde sehr gerne gequält.
Das wird einfach ein fantastisches Intro. Ich sehe es schon kommen. Dann grundlegend, was so die Vor- und Nachteile quasi sind, jeweils von den einzelnen Spielarten. Du bist der Freund, du bist der Feind. Und ich habe mal so geguckt und durchstöbert, was das Internet, vor allen Dingen wie immer natürlich das Tanelon-Forum, so zu diesem Thema sagen. Und bei den Argumenten, warum die Spielleitung mehr so ein Feind sein sollte, da habe ich vor allen Dingen gelesen einmal, dass echte Gefahr mehr Spannung erzeugt, denn die SpielerInnen wissen, dass die Spielleitung keine Gnade walten lässt und da fühlt sich dann auch ein Siegverdienter an. Dann habe ich als Argument dafür gefunden, dass die Welt neutraler wirkt, weil ein feindlich gesinnter Spielleiter oder eine Spielleitung, die fordert quasi heraus, dass die Gruppe intelligent und rücksichtslos spielt und sich wirklich in diese Welt einfügt und nicht einfach quasi so wie die Axt im Walde einfach durchrennt, weil sie denkt, sie kann sich alles erlauben. Und man würde wohl das sogenannte Mary Sue-Syndrom vermeiden, also dass man ohne echten Widerstand, weil man einfach alles kann, locker leicht durchgeht und das alles keine Konsequenzen hat. Und natürlich, weil es einfach eine Herausforderung ist, man muss nachdenken, man muss taktisch sein, man muss schlau sein.
Aber das sind alles so Pseudo-Argumente. Das sind Argumente von jemandem, der Meinung ist, dass es hier tatsächlich darum geht, ich gegen die. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe am Spieltisch und diese Leute, die handeln einfach blindwütig, hacken sie sich da durch die Welt und so weiter, ja, dann ist das einzige Mal, dass ich mit denen gespielt habe, weil da habe ich auch keinen Spaß dran. Und wenn ich aber Leute habe, die sich einfach darauf einlassen, was ich ihnen vorsetze und dann auch einigermaßen vernünftig agieren, die lassen sich ja auf diese Welt ein. Aber dieser Gedanke, ja, es ist ja viel besser, wenn ich immer ehrlich würfle und mich immer an die Regeln halte, weil wenn die Leute dann tot sind, dann, ja, dann ist das auch gerecht, dass sie tot sind. Das sage ich auch. Ja, schön, dann habe ich aber mal wirklich Pech beim Würfeln und dann bin ich weg und den Rest des Abends machen wir es jetzt mal extrem. Bei einem Spiel wie DSA oder D&D, den Rest des Abends verbringe ich mit der Chipstüte oder dabei, einen neuen Charakter vorzubereiten. Und ich will damit nicht sagen, dass es ungefährlich sein muss, aber solange die Spielenden und ihre Charaktere sich einigermaßen vernünftig verhalten, will ich ihnen auch die Chance geben, dass sie da durchkommen, dass ihre Handlungen können durchaus ja Konsequenzen haben, aber die müssen nicht unbedingt so sein, dass sie ständig damit rechnen müssen, dass sie tot sind, sondern die können auch zum Beispiel soziale Konsequenzen sein. Ja, wer in der einen Stadt hier als Mörderhobo rumgezogen ist und die Stadtwache da niedergemetzelt hat, der wird in der nächsten Stadt ein Riesenproblem bekommen, wenn er da auftaucht und sagt, ich möchte jetzt aber gerne hier einkaufen.
Ich habe dann auch mal geguckt nach Argumenten für eine freundliche Rolle der Spielleitung. Und da habe ich vor allen Dingen gefunden als positiven Faktor, und das wird wahrscheinlich Lea jetzt gleich ansprechen, dass dir eine freundlich gesinnte Spielleitung psychologische Sicherheit gibt, weil du in so einer freundschaftlich positiven Atmosphäre dich viel mehr traust, so emotionales Rollenspiel zu betreiben, ohne Angst vor der, in Anführungszeichen, Bestrafung durch die Spielleitung. Und dass einfach alles so ein bisschen entspannter ist, weil das sich transparenter und fairer anfühlt, weil die, sagen wir mal, die Fallen oder die Monster nicht willkürlich platziert sind, sondern es einfach faire Regeln gibt und vielleicht sogar, wenn du mal überhaupt nicht weiterkommst, du vielleicht noch sogar mal ein, zwei Tipps bekommst oder so. Und einfach, weil du nicht diese wir gegen die Spielleitungsmentalität hast, sondern wirklich alle motiviert sind, gemeinsam Spaß zu haben, anstatt sich quasi so grüppchenhaft zu verschwören, die Spielleitung zu brechen. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Ihr seid ja nun, wie gesagt, mehr so die freundlichen Leute. Was sind so eure Argumente? Warum seid ihr freundlich?
Mir ist als erstes aufgefallen, ich glaube, dass es kein Automatismus ist, dass eine freundliche Spielleitung auch irgendwie eine freundliche Atmosphäre schaffen kann. Beziehungsweise umgekehrt. Also nach meiner Erfahrung sind die Leute, die fiese Rollenspiele spielen, also Horrorbereich und so weiter, meistens, also die meisten jedenfalls, die mit denen ich viel gespielt habe, so in meiner bisherigen Vergangenheit, eigentlich besonders bemüht, eine angenehme und eine sichere Atmosphäre für alle Mitspielenden zu schaffen, weil natürlich die Stakes höher sind. Also wenn ich irgendwie eine nette Wald- und Wiesenrunde Spiele, wo man irgendwelche knuffigen Hoppelhäschen spielt, die knuffige Dinge tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alle sich dabei wohlfühlen. Aber wenn ich natürlich irgendwie ein Horrorrollenspiel spiele, wo es wirklich ins Eingemachte geht, wo es um Tod, Verstümmelung, was auch immer alles für Dinge geht, muss ich das natürlich vorher entsprechend berücksichtigen. Und dann ist es noch wichtiger, denke ich, dass alle Leute abgeholt und aufgefangen werden. Das würde ich deswegen so ein bisschen voneinander, glaube ich, trennen wollen, diese beiden Aspekte. Und sonst ist eben einfach die Frage, was empfindet man eben als freundlich? Also ich empfinde es, wie gesagt, durchaus als wohlwollend, wenn eine Spielleitung meinen Charakter, abhängig natürlich vom Setting, vor Herausforderungen stellt und auch mal schwierigere Probleme ausgibt, mit denen ich dann irgendwie dealen muss oder vielleicht auch meinen Charakter in moralischer Dilemmata stößt, sodass ich mich zwischen Pest und Cholera entscheiden muss und am Schluss auf jeden Fall auf die Fresse bekomme, auf die eine oder andere Weise. Das empfinde ich als irgendwie wohlwollend, weil ich sowas ja gerne spiele. Deswegen ist es dann auch ein Zuvorkommen der Spielleitung, wenn sie sich mir gegenüber so verhält. Das heißt aber natürlich auch, dass Leute, die auf sowas vielleicht nicht so stehen, dann eine Spielleitung eher als wohlwollend empfinden, wenn sie einfach möglichst ihre Bedürfnisse auffängt und berücksichtigt. Insofern würde ich sagen, ich finde, eine freundliche Spielleitung ist die, die die Bedürfnisse ihrer Spielenden gut kennt und auf diese Bedürfnisse eingeht und die auch im Spiel berücksichtigt und auffängt. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich das immer irgendwie hinkriege als Spielleitung plus minus. Aber ich merke es auf jeden Fall, wenn ich als Spielerin in der Runde bin und das von der Spielleitung so auch praktiziert wird.
Ich denke auch, es hängt wirklich stark davon ab, was wollen die Spielenden tatsächlich von deiner Runde haben. Weil wenn du jemanden hast, der dieses Erlebnis, wie du es vorhin gezeigt, benannt hast, des leistungsorientierten oder ergebnisorientierten Rollenspiels möchte, wird der bei mir nicht glücklich werden. Ja, das ist einfach so, weil so spiele ich nicht. Auf der anderen Seite werde ich möglicherweise eben jemandem, der eine sehr stark regelfokussierte Spielleitungsart pflegt, mit dem werde ich auch Probleme kriegen. Das ist halt einfach, also wenn ich als Spieler da mal drin sitze. Ich denke, es ist tatsächlich schwierig da zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, wann ist man Freund, wann ist man Feind. Ich habe zum Beispiel mal während einer Convention mit einer Gruppe richtig Probleme bekommen, weil ich denen also in einer Tour sagen musste, pass mal auf, wir haben hier einen harten Anschlag, wir haben die und die Zeit, lasst uns mal das und das jetzt einfach hinnehmen, dass das jetzt passiert, weil sonst kommen wir nicht weiter und dann schafft ihr das Abenteuer nicht, dann kommt ihr nicht zum Ende. Die haben sich nachher bitterlich über mich beschwert, weil ich nachher wirklich, als wir den Anschlag erreicht haben, gesagt habe, tut mir leid, aber wir müssen hier Schluss machen. Ich muss den Raum wieder freigeben. Ich mache jetzt 5 Minuten vorher Schluss und dann erzähle ich euch, was passiert wäre, beziehungsweise worum es in dem Abenteuer gegangen ist. Weil die waren nicht so weit und ich habe sie nicht da hingekriegt. Die waren aber nachher ziemlich sauer auf mich, weil sie da einfach das Gefühl hatten, ja, dass ich da sozusagen ihr Feind war und zwar wirklich der Feind am Spieltisch, der ihnen das Spielerlebnis versaut hat.
Aber ich würde es auch so sehen, dass tatsächlich, wenn irgendwie die Spielleitung irgendwie als Feind oder als Gegner wahrgenommen wird, dass dann auch eben irgendwas in der Planung oder in dem Zusammenspiel zwischen Spielenden und Spielleitung einfach gekrisselt hat und nicht funktioniert. Das ist kein Status, den ich jetzt erreichen wollen würde. Ich wollte aber noch dazu sagen, dass die Argumente, die du vorhin vorgelesen hast, Philipp, gerade zu der Frage, warum kann es gut sein, dass die Spielleitung mein Feind ist, die kenne ich alle. Also es ist jetzt nicht so, dass die super weit weg wären irgendwie von meiner Spielrealität. Ich habe die bei vielen Spielenden in vielen Spielrunden auch so und so ähnlich schon gehört. Und auch selber lange gedacht, sei das relevante Prinzip. Also, dass es eben schwer sein muss und dass der drohende Charaktertod sozusagen der beste Motivator wäre für eine Spielgruppe. Das ist halt auch sowas, wo ich mich zumindest beim Pen and Paper ein bisschen davon wegbewegt habe. Aber dagegen beim Vampire Life ist es schon immer noch so, dass wir da immer mal wieder den Disclaimer raushauen müssen, das kann passieren. Also das ist Teil der Spielrealität. Wir forcieren das nicht. Es ist nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, jeden zweiten Spieleabend irgendein seit Jahren gespielter Charakter drauf geht. Aber es ist eben Teil dieses Systems, es ist Teil des Horrors, den man da verkörpert. Und deswegen sollte es auch bei jedem irgendwie immer im Hinterkopf sein, dass das eine mögliche Konsequenz sein kann. Und das, denke ich, ist schon wichtig, auch diese Stakes vorher zu klären, damit man eben da nicht so eine Situation hat wie die, die vorhin schon beschrieben wurde, ja, ich habe eine Probe versaut und dann falle ich in die Schlucht und dann bin ich tot. Es muss halt vorher geklärt sein, kann sowas passieren? Und wenn ja, was passiert dann? Muss ich dann nach Hause fahren? Ist dann der Abend vorbei? Oder steige ich da mit einem neuen Charakter ein oder sowas? Deswegen, ich glaube, wenn man irgendwie wirklich an den Punkt kommt, wo die Spielleitung als Gegner oder als Feind wahrgenommen wird, dann ist irgendwas im Vorfeld, hat irgendwas im Vorfeld nicht so richtig gut funktioniert.
Glaubt ihr denn, man bekommt mehr Verständnis für die Freund- oder Feindrolle der Spielleitung, wenn man selber spielleitet und wenn man vielleicht sogar, wenn es innerhalb von einer Gruppe ist, sich gegenseitig abwechselt, in derselben Runde, in derselben Welt spielt und mal sieht, dass die Spielleitung vielleicht durch gewisse Gegebenheiten gezwungen ist, so zu agieren, wie sie agiert?
Fällt mir schwer, da jetzt ein Ja oder Nein zu formulieren, weil es hängt eben auch, glaube ich, sehr stark wieder von dem ab, ja, wie wohl fühle ich mich in der Rolle der Spielleitung, in der Rolle des Spielers. Ich kenne Leute, die spielen nicht gerne, weil sie sich darin unwohl fühlen. Ich kenne Leute, die würden niemals spielleiten wollen. Und ich denke halt einfach, es klingt so ein bisschen jetzt wieder Ausflucht, aber es ist total individuell in meinen Augen. Es ist eben einfach so, wenn wir zwei, also Philipp, du und ich, jetzt ein und dieselbe Kampagne spielen würden, würdest du eben in deiner Rolle als Spieler etwas ganz anderes erleben, eine ganz andere Runde, als ich als Spieler erleben würde, weil wir einfach das Abenteuer unterschiedlich angehen. Und genauso wäre das, was du jetzt als Spielleitung erlebst, weil dieser Laberkopf da, der Ralf, rumsitzt, ne, wäre eben eine ganz andere Situation als die, die ich erleben würde, wo der Philipp die ganze Zeit versucht, mich durch möglichst viel Plot in möglichst wenig Minuten zu hetzen. Und darum glaube ich, es ist sehr...
Du kennst mich so gut.
Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn Leute zusammensitzen und alle wollen im Endeffekt schnell viel Plot erledigen, ne? So, ich gehe in die Stadt, ich würfel mal, ob ich das und das finde. Klack. Ja, habe ich gefunden, alles klar. Weiter geht's. Und der andere sagt ihm, ja, ich suche jetzt mal einen Weisen in der Stadt, der mir vielleicht Auskunft geben kann. Da habe ich komplett andere Ansätze. Und wenn ich jetzt den Weisen in der Stadt suche, ne, dann sagst du, ja, würfel mal. Und dann sagst du mir, ja gut, hier ist der magische Trank, den du gesucht hast. Ich so, hä? Was soll das denn? Und andersrum aber genauso. Ja, du würdest von mir jetzt erwarten, dass du einmal würfelst, um den magischen Trank zu bekommen. Und ich sag dann, ja, der alte Ahmed da hinten in der Seitenstraße, der kennt sich damit aus. Und du denkst so, der alte Ahmed ist mir völlig egal, ich will einen Heiltrank. Ne? Darum glaube ich, es ist wie bei so vielen Sachen abhängig davon, wie deine Erwartungen an die Runde sind, und zwar sowohl in der Rolle der Spielenden als auch in der Rolle der Spielleitung. Und das muss passen. Wenn es nicht passt, dann endet's in einer Katastrophe, im Extremfall.
Ja, ich glaube, es schadet grundsätzlich nicht, wenn man hin und wieder mal die Rollen tauscht am Spieltisch, einfach also vorausgesetzt, alle fühlen sich damit wohl. Aber ob das jetzt sozusagen dieses tiefe Verständnis dann entwickeln lässt, weiß ich nicht. Weil ich meine, dass es mal irgendwie Probleme mit dem Timing geben kann oder dass man vielleicht irgendwie ein Szenario hat, das sehr, sehr railroadig gebaut ist, sehr linear gebaut ist und man sich so ein bisschen schwer tut, davon abzuweichen. Ich glaube, das merkt man auch als Spielende relativ bald, dass das ein Punkt ist. Oder man kommuniziert das eh untereinander. Dadurch glaube ich nicht, dass man so die magische Erkenntnis bekommt, wenn man dann mal in die Rolle der Spielleitung wechselt. Aber Schaden, denke ich, tut's nie.
Dann habe ich noch eine Folgefrage und ich glaube, die führt uns langsam zum Ende hin. Gerade bei uns dreien jetzt, die wir ja doch ein bisschen unterschiedliche Spielleitungsstile haben, manche ein bisschen mehr freundlich, manche ein bisschen feindlicher. Wäre es denn zum Beispiel für so eine komplett diverse Gruppe für uns sinnvoll, wenn wir statt einem klassischen, in Anführungszeichen, Rollenspiel ein spielleitungsloses Rollenspiel spielen würden, wo ja jeder auch so ein bisschen mitleitet und deswegen jeder ein bisschen feindlich und ein bisschen freundlich sein muss? Oder würde das im Gegenteil sogar komplett zur Katastrophe führen?
Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was ich für spielleiterlose Spiele kenne. Und ich finde, es hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert aus dem, was wir gerade diskutiert haben, dass es eben so auch eine Frage von Spielstilen ist, ob jetzt Spielleitung und Spielende gut harmonieren und deswegen irgendwie das als freundlich empfunden wird oder ob es vielleicht irgendwie eher so eine konträre Position gibt. Und ich glaube, dass bei Erzählspielen man sich mit manchen Spielstilen ganz grundsätzlich ein bisschen schwer tut, weil die eben einfach nicht so regelbasiert sind, weil die nicht so so ein bisschen mehr zum Erzählen einladen und nicht so sehr zum zielgerichteten Spielen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es nicht auch spielleiterlose Systeme gibt, die gar nicht so auf diesen Erzählspielstil gehen, sondern vielleicht in eine ganz andere Richtung. Aber gedanklich bin ich dann schon wieder beim Brettspiel, was ja dann auch wieder ein bisschen was anderes ist. Es gibt ja auch kooperative Brettspiele, die man dann gut gemeinsam spielen kann, wenn man halt eher irgendwie der zielgerichtete oder lösungsorientierte Spieltyp ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mir fällt gerade kein spielleiterloses Spiel ein, wo ich das Gefühl habe, dass das für solche konkurrierenden oder vielleicht auch ein bisschen konträren Spielstile generell gut geeignet ist. Deswegen würde ich sagen, es führt vielleicht nicht zu Harmonie, sondern eher auch irgendwie zu Problemen, weil das manchen vielleicht auch nicht so viel Spaß macht, sowas zu spielen.
Mhm. Genau, den Gedanken hatte ich auch, weil es ändert ja nichts an der Grundlage. Ich kenne verschiedene Spiele, ich habe auch schon eine ganze Reihe von Spielen gespielt, wo eben es keine klassische Spielleitung gibt, sondern wo die Spielleitungsrolle wechselt oder wo alle gemeinsam Ideen sammeln und entwickeln. Aber ich kenne jetzt tatsächlich auch kein Spiel, bei dem zum Beispiel die Regeln im Mittelpunkt stehen. Die sind meistens tatsächlich eher auf einer Metaebene unterwegs, diese Regeln. Das heißt, es geht nicht darum, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und zwei Runden ziele und dies und das mache, dann treffe ich den mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und richte 5 Punkte mehr Schaden an, sondern in den meisten Fällen geht es tatsächlich dann eher darum, ich mache etwas und dann kann ich erzählen, wo eben die Geschichte weitergeht. Das ist sehr viel offener, aber ich glaube nicht, dass es jetzt Leute wirklich befriedigt, für die Rollenspiel tatsächlich das Festhalten an komplexen und, ich sag's mit ganz, ganz großen Gänsefüßchen, realistischen Regeln ist. Ich hätte eigentlich nur noch eine Anmerkung, weil wir haben uns die ganze Zeit so ein bisschen an dem Thema Freund oder Feind irgendwo festgebissen, aber ich glaube, das Entscheidende ist viel eher, ich muss eine Gruppe finden und die muss zusammenpassen in ihren Erwartungen. Und dann muss ich eine Spielleitung finden, die bereit ist, diese Erwartungen auch zu erfüllen und das auch freiwillig zu tun. Dann habe ich, glaube ich, immer eine gelungene Runde und ich würde da nicht unbedingt von Freund oder Feind sprechen, sondern tatsächlich einfach nur davon zu sagen, ich kann diese Runde eben mit gutem Gewissen jetzt weiterführen, wenn es zum Beispiel eine feste Gruppe sein soll, oder ich kann nach dieser Runde sagen, das war eine gelungene Runde, zum Beispiel auf einer Convention oder ähnliches. Und ich gehe da nicht mit einem dicken Hals oder mit so einer gewissen Enttäuschung vom Spieltisch weg, weil ich sage, nee, das war es leider nicht, schade. Hätte so schön sein können.
Ich würde auch sagen, das ist ein großer Vorteil, dass wir in den letzten Jahren insbesondere einfach auch mehr Vokabular entwickelt haben, um eben verschiedene Stile, verschiedene Bedürfnisse, Wünsche und so weiter am Spieltisch auch zu kommunizieren. Also, dass man eben nicht, wie du sagst, halt mit so einem diffusen, die Spielleitung war aber voll gegen mich und doof Gefühl aus irgendeiner Runde rausgeht im Idealfall, sondern vielleicht auch entweder für sich oder vielleicht sogar in der Runde im Austausch sagen kann, ey, das war jetzt überhaupt nicht meins, das hat irgendwie für mich nicht funktioniert. Sei es drum, nächste Runde wird wieder besser oder da suche ich mir dann jemanden, der eher irgendwie meinem Stil entspricht. Und ich glaube, das ist total hilfreich, weil man eben aus diesem Schwarz-Weiß, der eine ist mein Freund und der andere ist mein Feind, Gedanken so ein bisschen rauskommt und eben eher auf eine Metaebene geht und sich eben sagt, okay, was bedeutet das eigentlich für mich?
Dann sind wir ja quasi schon fast am Ende. Vielleicht habt ihr noch ein schönes Fazit für uns alle, damit die HörerInnen was mitnehmen können aus dieser Folge.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Feedback zu geben, finde ich toll. Also Fähiges zu bekommen. Aber ich versuche auch immer dafür doch die Zeit zu schaffen. Das heißt also am Ende der Runde wirklich zu sagen, so hier, ihr habt das böse Monster besiegt, ihr seid rausgekommen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Wenn irgendwas war, sagt's mir bitte. Gebt mir auch ruhig nochmal eine Rückmeldung, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Und manchmal entwickeln sich daraus richtig lange Gespräche und manchmal kommt dann, nö, war toll, super, bin jetzt weg, tschö. Aber es hilft.
Dann denke ich, haben wir diese Runde wunderbar herumgebracht, trotz ein paar technischer Probleme, die hoffentlich am Ende im Schnitt alle gelöst sind. Und ich glaube, die HörerInnen haben mitbekommen, auch bei mancher Kontroverse, wir sind doch alle irgendwie Freunde miteinander, oder?
Wer jetzt?
Du nicht, Ralf, du nicht.
Ich glaube, das Thema, was passiert, wenn irgendwelche quasi realweltlichen Feindschaften sich dann an den Spieltisch verlagern, wäre nochmal was für eine ganz eigene Folge.
Ja, da bin ich tatsächlich schon mal reingerutscht. Das ist echt schlimm. Wenn du jemanden am Tisch hast, der dann von irgendwem da reingeschleppt wurde und der findet dich einfach nur fürchterlich und schmeißt dir die ganze Runde. Aber das ist ein eigenes Thema, das stimmt. Bin jetzt ruhig.
Darüber können wir bestimmt bald reden, weil wir arbeiten ja immer noch daran, dass wir euren Wunsch aus der Feedback-Umfrage umsetzen, dass wir mal ein Let's Play machen. Und das ist einfach wesentlich schwieriger, weil immer alle irgendwie absagen, obwohl sie vorher gesagt haben, sie haben gerade Zeit und Lust, mit uns was aufzunehmen. Aber dann Ralf und ich quasi exklusiv mit bzw. gegeneinander spielen, ich glaube, das wird eine sehr wunderbar freundschaftlich-feindschaftliche Folge mit uns beiden, lieber Ralf, und ich freue mich so unglaublich darauf.
Ha, so spät schon, ich muss weg.
Also, eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Und wie immer 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify und Kommentare und alles. Ihr wisst es. Und jetzt mache ich wirklich Schluss. Tschüss.